heute Bestzeit mal mit einer ganz neuen Spielart, denn wir spielen Triathlon, aber ganz anders als ihr denkt. Es ist nicht mit Schwimmen, Philipp. Alles gut und mach dir keine Sorgen. Bestzeit-Podcast heute mit Philipp Flieger, Ralf Scholz und Benjamin Franke. Herzlich willkommen, Benz, wie alle zu dir sagen. Ja? Wie geht's dir? Was machst du?
Dankeschön. Schön, dass ich wieder hier bin. Ich habe mal nachgeschaut, es ist fast auf den Kopf 200 Folgen her, dass ich bei euch war. Damals, glaube ich, Folge 89, wo ich Anfang 2021 aus Kenia berichten durfte. Und jetzt sind wir alle irgendwie 3,5 Jahre älter geworden und sehen aber noch genauso gut aus, würde ich sagen.
So, du sollst doch nicht gleich direkt anfangen zu lügen.
Ja, das stimmt. Es ist ein bisschen Zeit vergangen. Es ist so, dass, ich glaube, war das nicht sogar damals die Zeit, Kenia, als du auch bei Wolfgang Heinig damals hospitiert hast, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß nicht, müsste die Zeit gewesen sein. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, ob das auch der Anlass war für unser Gespräch. Wir hatten uns ja damals auch dort gesehen und bei dir ist natürlich in der Hinsicht viel passiert. Ich weiß nicht, ein paar von unseren ZuhörerInnen werden vielleicht dir ja auch auf Instagram folgen. Da wird man natürlich heute in deiner Bio, kriegt man einen Abriss, was seitdem ja passiert ist, auch in Bezug auf Coaching-Tätigkeiten sozusagen. Das hast du damals, glaube ich, in Teilen ja auch schon gemacht, in dem kleineren Rahmen. Aber heute ist natürlich auch ist ein sehr prominenter Name, den wahrscheinlich alle kennen, die hier zuhören, da mit aufgeführt, nämlich Amanal Petros. Erzähl uns gerne mal, wie du sozusagen aus deiner, also privaten Leidenschaft, erstmal das Laufen, da hast du dieses Jahr übrigens auch noch weitere Bestzeiten aufgestellt, sowohl im Halbmarathon als auch im Marathon, sozusagen ja aber auch das noch vertieft hast, indem du auch als Coach dich weiter verwirklicht hast.
Ja, also das mit Wolfgang Heinig war wirklich eine meiner, ich würde sagen, das war der Startpunkt für alles, denn ich habe ihn damals auf dem Rückflug von dem Kenia-Trainingslager, habe ich ihm die ausschlaggebende Frage gestellt: Wolfgang, was muss ich tun, um mich bestmöglich im Bereich Leichtathletik, Marathon in Deutschland irgendwie aufzustellen, um mich zu qualifizieren und zu empfehlen? Und er hat mir damals empfohlen, er hat gesagt, Benz, mach mal dieses Studium an der Trainerakademie in Köln. Und da ist jetzt tatsächlich vor 2 Wochen, war die letzte schriftliche Prüfung. Ich bin in 2 Wochen nach dem Berlin-Marathon nochmal für eine abschließende mündliche Prüfung dort. Und dann sind diese 3 Jahre Studium auch schon wieder rum. Und dann habe ich das nach dem A-Trainer eben mehr oder weniger die bestmögliche Ausbildung, die man so in Deutschland als Trainer bekommen kann. Und da hat mich Wolfgang Heinig damals schon so, in die Richtung geschubst und bewegt. Und wir stehen immer noch gut im Kontakt. Und ich habe gestern erst noch ein Zitat weitergeleitet, was so sinnbildlich sagt, wer aufhört zu lernen, wer rastet, der rostet so ungefähr. Und deswegen bin ich jetzt gerade in Leeds und schließe noch einen Master of Science in Sport Coaching dran und versuche nebenbei eben trotzdem noch, wie du sagtest, alles an Möglichkeiten umzudrehen, um Athleten in dem Kontext, wie ich sie betreue, voranzubringen. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass ich, nachdem wir uns damals unterhalten haben, meine Tätigkeiten in Hamburg weiter vertiefen konnte. Ich bin immer noch als Landestrainer Straßenlauf aktiv, bin immer noch im Laufteam Hamburg, für das Marathonteam dort zuständig, habe dort ganz tolle Entwicklungen miterleben dürfen von tollen Athleten. Und gleichzeitig habe ich neben dieser ehrenamtlichen Tätigkeit dort dann mit Stefanie Eichels aus Hannover vor ziemlich genau einem Jahr angefangen, das Laufteam Niedersachsen aufzubauen. Und da haben wir die große Idee, oder sie hatte die große Idee, dass sie Menschen und Sportlerinnen und Sportler in Niedersachsen zusammenbringen möchte, was eine Kooperation ist mit dem NLV, um vereinsübergreifend Athleten zu fördern. Und zwar einerseits auf einer Betreuungsbasis. Das heißt, ich versuche als Teammanager Athleten mit den richtigen Personen zusammenzubringen. Ich habe mit Yannick Schütt einen sehr kompetenten Trainerkollegen dort vor Ort in Hannover, der eben auch Trainingsgruppen betreut. Und dabei ist es egal, ob die Athleten in Hannover direkt bei Vereinen sind, ob sie in anderen niedersächsischen Städten wie Braunschweig, Osnabrück und Co. sind. Und gleichzeitig wollen wir einen Mehrwert für die Athleten dort schaffen. Und darüber ist dann eben dieses Laufteam zustande gekommen, was mittlerweile, ich glaube, wir sind knapp 30 Athletinnen und Athleten. Neben Amanal Petros, der natürlich schon auch so der Leuchtturm des Projekts ist, haben wir echt tolle Athletinnen wie Lisa Huvacek, wie eine Svenja Pingpang. Aber eben auch im Nachwuchs versuchen wir dort was zu machen und das eben langfristig ausgerichtet. Also gerade wenn wir über die nächsten Jahre sprechen, ist immer so mindestens ein Olympiazyklus das Ziel. Und deswegen konnte ich über Stefanie Eichels da eben tolles neues Projekt in Hannover mit unterstützen und das läuft eben komplett zweigleisig. Also ich arbeite weiter in Hamburg, bin eigentlich noch Vollzeit, aber ich kann Gott sei Dank viel aus dem Homeoffice arbeiten für Airbus. Mein Chef läuft aber selbst auch Marathon mit Anfang 60 und hat dementsprechend viel Verständnis, wenn ich dann eben auch um meine Arbeitszeit herum viel für den Sport tue. Und genau, versucht da eben auch die Athleten immer wieder zusammenzubringen und auch eben gerade in Norddeutschland dann viele Synergien zu erschließen. Und da ist Ammann halt aktuell schon auch der, der mich mit am meisten fordert, was ich geil finde, weil die Weltmeisterschaft in Tokio jetzt exakt in 5 Tagen bei dem Frauenmarathon sozusagen aus der Marathonperspektive losgeht. Also jetzt am Wochenende ist der Start. Ja, und ich wäre gerne mit in Tokio, aber gerade schon gesagt, ich bin in Großbritannien gerade für eine Woche und dementsprechend muss ich es dann aus der Ferne mit anschauen. Aber bin schon aufgeregt und froh aller Dinge, die kommen werden.
Also ich habe jetzt mal ganz kurz zusammengerechnet und bin bei 27,5 Tagesstunden ausgekommen. und eigentlich haben wir ja gesagt, weißt du was, wir machen heute gar nicht im Vorlauf. Weil wir alle drei waren am Wochenende aktiv. Ja, das kommt ja bei dir noch dazu. Philipp hat das ja eben schon angedeutet, dass du ja auch noch selber läufst. Ja, und zwar auch noch wettkampfmäßig selber läufst. Ja, und deshalb schauen wir doch einmal ganz kurz rückwärts auf das letzte Wochenende, weil wir uns alle drei ein bisschen sportlich bewegt haben. Weil ich für das, was Philipp gemacht hat, am wenigsten Verständnis habe, darfst du auch anfangen, Philipp. Aber ihr hattet Spaß, habe ich gesehen. Ne? Das auf jeden Fall. Ja? Und du hast ja ein super Trainingslager gemacht, ne?
Ja,
davor, über die Alpen.
Ja. Ich wollte gerade sagen, das Training für das Event, das haben wir in 6 Tage gepackt, eben bei unserem Transalp-Projekt. Nein, also das kam sogar erst später, glaube ich. Also die Idee mit diesem Transalp-Projekt, die war schon ein bisschen eher da. Das andere war eher so eine spontanere Geschichte, dass wir irgendwie mit Kai mal überlegt hatten, was können wir dieses Jahr noch machen, was irgendwie cool ist, was mit Laufen zu tun hat, was aber vielleicht auch mal was anderes ist. Und genau, wir hatten alle gemeinsam, dass wir noch nie an einem offiziellen Trail-Rennen sozusagen teilgenommen haben. Und die Infinite Trails in Bad Gastein, die sind jetzt so in der Adidas-Bubble schon recht bekannt, weil die natürlich auch dementsprechend medial begleitet werden und man natürlich genügend Leute kennt, die das schon mal gemacht haben. Insofern hat sich das eigentlich angeboten, auch vom Termin. Ich sag mal so, der Anreisetag am Freitag, der war noch stimmungstechnisch dem Wetter entsprechend angepasst. Also wir sind, glaube ich, den kompletten Tag im Regen gefahren und wir kamen im strömenden Regen an und da dachten wir uns noch so, Mensch, du, ich weiß nicht, ob das morgen eine geile Idee ist, wenn das hier so bleibt. Und tatsächlich, ich glaube, wenn es so geblieben wäre, ich weiß gar nicht, ob das so hätte stattfinden können, weil da geht es ja dann am Ende auch doch um Sicherheitsaspekte. Ich glaube, die längste Strecke, die irgendwie 65 Kilometer waren mit über 5000 Höhenmeter, die wurde, glaube ich, sogar etwas angepasst. Ich glaube, ein Gipfel wurde irgendwie rausgenommen, weil, es hat angefangen zu schneien. Wir saßen am Abendessen und als es mal kurz aufgehört hat zu regnen und die Wolken sich so ein bisschen gelegt haben, hast du plötzlich gesehen, jo, da oben ist jetzt Schnee, da müssen wir aber auch hin morgen. Und dann war es aber am nächsten Morgen war's cool. Also ich muss sagen, es gab irgendwie abends nochmal ein Update von den Veranstaltern, dass sie gesagt haben, wir ändern jetzt nicht mehr das Mandatory Equipment, das wurde kommuniziert als Basic. Da gibt es ja 3 Varianten, Regen, Warm oder Basic. Es wurde aber empfohlen, sich auch auf kalte Bedingungen eben einzustellen. Und dementsprechend vielleicht auch eine Mütze und Handschuhe mal mitzunehmen, weil logischerweise wir waren ja am Ende auch auf dem Mauskar-Kopf oben, der ist ja dann 2340 Meter hoch oder sowas, also da ist ja dann klar, dass es da ein paar Grad weniger hat. Und am Wettkampfmorgen noch, das war auch krass, am Wettkampfmorgen, wir haben uns dann schon Richtung Check-in begeben, wo halt nochmal kurz geguckt wird, ob du, oder zumindest selektiv geguckt wird, ob die Leute das dabei haben, was sie dabei haben sollen. Da wurde nochmal eine Durchsage gemacht, jetzt muss ich gucken, ob ich das auf Englisch nochmal zusammenbringe, das war irgendwie so sinngemäß, if you feel uncomfortable running on snow or in snow, don't start. Das wurde nochmal da durchgegeben am Morgen, als dann alle schon da Richtung Start geströmt sind, das ist ja natürlich dann eventmäßig getrennt, die Starts, das sind jetzt keine großen Startfelder, ich glaube die 30 Kilometer, die wir gemacht haben, oder 31 waren es irgendwie so. Das sind dann vielleicht 400, 500 Leute so, ne? Das ist jetzt nicht.
Das ist aber noch schon groß für bergauf und runter, Single Trail, also come on.
Ja, ja, also es ist natürlich jetzt nicht in den Dimensionen, wie wir sonst üblicherweise Straßenlauf kennen, aber in Summe waren es, glaube ich, 1600 und so Teilnehmer, meine ich, um den Dreh rum auf die verschiedenen Wettbewerbe. Es gibt diesen Teamwettbewerb, wo 3 Athletinnen, Athleten quasi verschiedene Strecken laufen und das eine Addition ist. Und dann eben die längste Strecke, wie gesagt, 65, Einsteiger 15, gibt noch 30 und 45 Kilometer. Das sind auch alles andere Runden. Und ich muss sagen, insgesamt, wir haben das natürlich jetzt auch nicht als, wie gesagt, es geht ja nicht um irgendwelche Bestzeiten, wir haben das jetzt schon als Genuss-Event auch gemacht. Ne? Wir sind jetzt nicht mit dem Messer zwischen Zähnen von Anfang bis Ende durchgelaufen. Es gab Momente, wo man schon mal auch angestrengter war, komme ich gleich noch dazu, aber in Summe war das ja für uns alle so eine Premiere. Steffi Böhler war noch bei uns mit dabei, werden vielleicht viele auch noch den Namen kennen, ne? Sehr, sehr gute Langläuferin, ehemalige Langläuferin gewesen, auch Olympiamedaillengewinnerin, viermal bei Olympischen Spielen gewesen. Die hat davor auch noch nie sowas mitgemacht und ist halt auch noch so in dieser Adidas-Family. Matthias Fritz als Adidas Spoma-Manager und eben Kai. Und am Anfang hast du nicht so viel gesehen, weil es war noch so eine tiefhängende Wolkendecke über die Berge so, aber da bist du irgendwann drüber gekommen und das war danach unfassbar schön. Es war wirklich einer der malerischsten Wettkämpfe mindestens mal, die ich schon mal gemacht habe. Blauer Himmel, Sonne, also zum Laufen perfekte Temperaturen und die Landschaft dort in diesem Gasteiner Tal ist ja unglaublich schön. Also ich glaube übrigens auch für Urlaub, ich habe mir das jetzt direkt schon gemerkt, da kann man auf jeden Fall auch mal so einfach hinfahren, ohne dass man diesen Wettkampf mitmacht. Das ist wunderschön dort. Und war total geil. Also weil natürlich Lauf-Community eh alle sehr eng beieinander. Ich fand, glaube ich, alle cool, die vielleicht einen oder den anderen von uns kannten, dass wir da so mit dabei waren, mittendrin. Und eine Anekdote vielleicht zwischendurch noch, es gibt natürlich drei Verpflegungspunkte und es gibt auch steilere Passagen. Es gibt auch einen Abschnitt, das ist eine Skipiste. Und wir haben uns dann immer mal wieder, jeder auch so ein bisschen sein eigenes Tempo gemacht und dann immer mal wieder auch aufeinander gewartet. Und diesen steilen Abschnitt bis unter diesen Mauskarkopf musste man auch danach noch ein bisschen kurz klettern, so ein bisschen. Das war so eine Skipiste. Und da kam es dann schon auch so ein bisschen, wo es losging mit so Schnee, der liegen geblieben ist. Und da haben dann Felix und ich und haben uns gedacht, mit der Steffi, den Part, da machen wir jetzt mal ein bisschen, dass wir auch mal geschwitzt haben hier, ein bisschen schneller so. Und ich sag euch, also hier, Shoutout an Steffi Böhler. Ich habe schon gesagt, als wir uns verabschiedet haben, ich glaube, du musst zu uns auch auf jeden Fall mal noch in Podcast kommen. Stichpunkt Alternativtraining und sowas ist das, glaube ich, auch sehr spannend. Felix und ich hatten sehr, sehr gut zu tun, dass wir mit ihr da ansatzweise hochgekommen sind, muss ich sagen.
Entschuldigung, aber das war mir jetzt ja schon von der Aufzählung
der Teilnehmerinnen schon klar. Mit Stöcken, die ist da hochmarschiert, als wäre das flach.
Also, Adidas hat dafür gesorgt, dass irgendjemand euch halt den Berg hochschiebt.
Ja. So ist es doch. Also da haben wir gut gepumpt, muss ich sagen, und auch gut geschwitzt, weil die ist da eine absolute Maschine, muss ich sagen. So richtig steile Stücke mit Stöcken, großer Respekt, hat uns auf jeden Fall nachhaltig beeindruckt. Ja, und dann am Ende, klar, so Passagen, die jetzt mit bisschen, klar, der Schnee hat es jetzt nicht unbedingt dann besser gemacht für jemanden, der jetzt das nicht schon tausendmal gemacht hat. Bis zum Gipfelkreuz, da waren ja dann schon sehr steinige und durch die Witterungsbedingungen auch in Teilen rutschige Passagen, wie gesagt, mit dem Schnee. Ist aber keine, also wirklich, muss man sagen, Event-Orga, eines der krassesten vom Orga-Level organisierten Events, was ich jemals mitgemacht habe, sowohl was Streckenführung, natürlich hast du auf deiner Uhr deinen GPX-File, aber das hättest du wahrscheinlich gar nicht gebraucht, weil das so gut abgesteckt ist, dass du immer wusstest, wo die Strecke lang geht. Auch in den etwas entlegeneren Regionen und oben wirklich auch Bergwacht, alle, ja, ich schätze mal Richtung Gipfel waren da bestimmt 3 oder 4 Bergwachtler, die da so ein Auge drauf hatten, dass das bestenfalls alles irgendwie safe abläuft. Und nein, war cool. Wir hatten alles mitgemacht, inklusive Stockbruch bei Kai, beim Abstieg da einmal weggerutscht ein bisschen und dann ist einer der Carbonstöcke, hat den Geist dann aufgegeben. Gott sei Dank hat er das gemacht, was ein Stock dann noch macht, wenn du den irgendwo drin hattest, aber sonst richtig, richtig cool gewesen. Ich sag mal, Muskelkater trotzdem bei mir ein bisschen, weil man denken möchte, wenn du so Alpenüberquerung machst, da hat man sehr viele Höhenmeter ja auch gemacht. Aber so 8-9 Kilometer am Stück Downhill mit dann ja auch wieder negativ 2000 Höhenmeter, das kannst du jetzt hier zumindest in Regensburg eher schlecht simulieren. Hatten wir jetzt auch bei der ganzen Alpenüberquerung so nicht. Das merkst du an den Oberschenkeln vorne jetzt auch 2 Tage nach schon noch ein bisschen.
Ja, dafür. Also wollte ich gerade fragen, Quadrizeps wahrscheinlich.
Also dann. Wirklich nur dieser vorne der Abschnitt, das merke ich heute schon noch beim Treppen runtergehen ein bisschen. Weil egal, ob du das jetzt, ob du da laufen lässt oder ob du dann versuchst, das ein bisschen rauszubremsen oder so, du, das ist einfach so lange straight irgendwie runterlaufen, das merkst du dann schon ein bisschen.
Dafür gibt es halt Everesting, ne? Das machen ja die Radfahrer, ja, die
Richtig.
dann halt hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ne? Benz, hast du schon mal einen Trail-Lauf gemacht, also so richtig als Wettkampf?
Gar nicht. Also ich muss auch sagen, ich habe es heute Morgen wieder festgestellt, ich habe mir mit Komoot eine Strecke hier in Leeds gemacht, dachte, ja, irgendwie Liverpool Canal irgendwie entlang, ich, ja, auf geht's. Und dann waren halt Passagen dabei, wo ich dachte, man ist so verwöhnt, wenn man in Hamburg nur um die Außenalster läuft. Wirklich, man, wenn es nur einmal links und rechts vom Weg abgeht und dann irgendwie ein bisschen trailig aussieht, dann denkt man halt sofort, okay, laufe ich das jetzt, stoppe ich erstmal die Uhr. Also ich habe es noch nie gemacht, stelle es mir sehr, sehr cool vor, aber ich glaube, da müsste man auch noch mal, gerade als Hamburger oder norddeutsches Kind ein bisschen üben. Deswegen, also da habe ich großen Respekt vor, muss ich sagen. Also coole Aktion, ich habe es auch fotografisch bei euch, Philipp, gerne wieder mitverfolgt. Das sind einfach auch majestätische Bilder, ne? Egal ob Schnee liegt, ob die Sonne scheint. Berge und Co. haben einfach so was Majestätisches, das ist einfach echt
Ja,
gut aussieht.
war echt ein überragendes Flair. Ich muss auch sagen, man kriegt auch nochmal, wie gesagt, für uns war es just for fun und wie gesagt, Erlebnis stand im Vordergrund, aber du kriegst trotzdem, wenn du das so mal gemacht hast, also zumindest, jetzt waren ja nur die 30, wie gesagt, es gibt noch viel länger und viel krasser und bei den 65 Kilometern, wie gesagt, wenn du da das Streckenprofil angeguckt hast, da bei diesem auch Equipment-Check am Tag vorher, wo dann überprüft wird, hast du alles dabei, Erste Hilfe, bla bla bla. Da waren dann nochmal auch so untereinander diese verschiedenen Streckenverläufe. Und da sieht ja 30 Kilometer mit knapp 2000 Höhenmeter total süß aus, wenn du drunter das Streckenprofil von den 65 mit 5000 Höhenmeter siehst, wo du denkst, das sind drei überkrasse Berge eingebaut so. Und die gehst du hoch und runter und dann wieder hoch und runter. Du kriegst auch nochmal einen komplett anderen Respekt dafür, für die Leute, die das ernst machen. Also die da also wirklich richtig auf Ernst das Rennen. Weil du denkst dir so, oder anders gesagt, ich habe es natürlich auch bei uns logischerweise nicht gesehen. Ja? Wir haben irgendwie 5,5 Stunden gebraucht, aber es gab natürlich, die Siegzeit war unter 3 vom Mann, der das gewonnen hat. Ne? Und wenn du dann so denkst, man fragt sich halt automatisch ja trotzdem, klar, wir hätten bei den VPs, der hätte locker wahrscheinlich schon mal 20, wir hätten wahrscheinlich eine Stunde mit den 3 VPs sparen können, weil natürlich, klar, Kai ist ja dann auch in Österreich jetzt nicht so, dass er da nicht erkannt wird. Und wenn wir da die 20 Selfies hier und da uns gespart hätten, und das, da wäre es wahrscheinlich allein deshalb schon eine Stunde vielleicht schneller gewesen oder eine Dreiviertelstunde, was ja aber auch nicht der Anspruch war bei uns jetzt. Aber trotzdem überlegst du dir, es gibt Abschnitte, wo du denkst, da war ich schon beschäftigt, entweder angestrengt oder extrem konzentriert. Auch der Abstieg vom Gipfelkreuz, so die nächsten, distanztechnisch war es jetzt nicht so viel, aber sagen wir mal, die nächste Stunde, würde ich jetzt mal sagen, Dreiviertelstunde, warst du ja extrem konzentriert, weil je weiter du vom Schnee wegkamst, war es ja trotzdem entweder was extrem felsig oder dann auch durch den Matsch und die Leute, die vor dir schon darunter sind, extrem schmierig. Ne? Und dann klar, dein Profil von den Schuhen ist irgendwann ja trotzdem ein bisschen voll und so. Und da gab es schon ein paar Stellen, wo ich mir dachte, wie machen denn die Leute das, wenn du da jetzt auf schnell und auf Wettkampf und du bist vielleicht sogar noch in Schlagweite mit irgendwie Konkurrenten, wie machen die das denn wohl? Weil nichtsdestotrotz, also du, wie gesagt, du konntest ja links und rechts dann runter gucken, wo du denkst so, das hast du ja als Straßenläufer nicht, da musst du natürlich auch entscheiden, wie haushaltest du mit deinen, hältst du aus mit deinen Kräften in einem Rennen, aber da gibt es ja noch mal ein paar andere Aspekte, die du ja mitbedenken musst in dieser Region. Wie viel Risiko möchte ich hier gehen so?
Ja, das weißt du auch vom Skifahren, ne? Die Falllinie ist immer die schnellste.
Ja. Da gibt es bei YouTube gerade eine ganz coole Begleitung. Ich glaube, der Golden Trail Series ist das. Das gucke ich mir ganz gerne mal an. Und da siehst du genau das, was du gerade beschreibst, Philipp. Dass gerade welche, die es wohl schon seit klein auf immer wieder gelernt haben, auch gerade so die Einheimischen, die Italiener, die Schweizer und Co., die können da ein Risiko runtergehen. Und wenn die auch dann stürzen, das sieht halt wirklich brutal aus. Aber die sind halt sofort wieder auf den Beinen und laufen weiter. Und dann siehst du halt echt so Läufer, die dann eher von der Grundausdauer kommen, sage ich mal. Das sind so ein paar kenianische Läufer zum Beispiel. Die gehen damit deutlich mehr Sicherheit auch dann runter. Aber was da wirklich teilweise an Downhill gelaufen wird, da siehst du wirklich erstmal dieses, die Technik entscheidet sich eben beim Downhill und nicht beim Uphill. Und das ist echt brutal.
Ja. Dennoch natürlich an dieser Stelle ein fettes Shoutout an Laura Hottenrott.
Ja.
Ja. Die hat an diesem Wochenende wieder den Jungfrau-Marathon gewonnen, aber nicht einfach gewonnen, sondern einfach mal in Rekordzeit da hochgepaced. Ich weiß nicht, ihr könnt euch gerne nochmal die Folge anhören. Ich weiß nicht, ob Benz alle Folgen auswendig kennt, also mit den Nummern, da war ich ja eben schon schwer beeindruckt.
Ja.
Weil Laura war ja nach einem Jungfrau-Marathon mal bei uns. Es geht halt die ersten 20 Kilometer relativ flach und dann kommt erst der Anstieg. Aber sie hat halt eine Rekordzeit aufgestellt. Ich glaube, 3 Stunden 17 für einen Marathon. Ne? Also darüber reden wir. Also das ist wirklich brutal. Und auf Platz 2 übrigens auch eine Deutsche, Kirsten Debeye. Herzliche Grüße. Das war sicher auch eine Riesenüberraschung. Aber wer sie ein bisschen kennt, weiß, dass sie am Berg wahnsinnig stark ist und unglaublich beißen kann. Laura hatte einen wahnsinnigen Vorsprung und das war wirklich eine ganz, ganz, ganz starke Vorstellung. Das geht dann manchmal so ein bisschen unter, ne, an so einem ereignisreichen Wochenende. Und bevor wir zum internationalen Höhepunkt rund um die Alster kommen, da kann Benz uns gleich von erzählen, machen wir unseren ersten ganz kleinen Werbeblock und dann geht es hier direkt mit uns weiter. Ja, und dann kommen wir wieder zu Zalando als unserem Partner für diese Folge. Und wir sind dann ja in der Marathonwoche schon, also quasi schon Race Week. Und dafür gibt es eine besondere Geschichte in Berlin am Outlet-Store. Aber natürlich gibt es auch eine Option, die verrät Philipp euch gleich, für die Online-Webshop-Adresse. Aber erstmal, was gibt es in Berlin nächste Woche, Philipp?
Ja, also Berlin-Marathon-Woche ist ja immer super speziell. Ich freue mich natürlich auch, da nächste Woche wieder selber eintauchen zu dürfen. Ich werde ab kommenden Donnerstag in der Hauptstadt sein, aber schon ab dem 16. September und bis zum 20. September, also bis zum Tag vor den magischen 42,105 Kilometern, da verwandelt sich der Zalando Outlet Store in der Tauentzienstraße 18 in Berlin in die exklusive Zalando Run Zone. Ah, und da könnt ihr euch optimal auf den BMW Berlin Marathon vorbereiten, denn dort erwarten euch die neuesten Styles, könnt da alles an aktueller Laufbekleidung und Ausrüstung an- und ausprobieren. Ihr könnt dort eine Technikanalyse machen, ja, auf dem Laufband eure Lauftechnik analysieren lassen. Und es gibt natürlich in diesen Tagen bis zum Marathon ganz, ganz viele spannende Events, die euch mit Podiumsdiskussionen, Community Runs und verschiedenen Brands, die da vor Ort aktiv sind, perfekt auf den großen Tag einstimmen. Und wenn ihr im Vorfeld euch nochmal in Sachen Styles informieren wollt, ja, dann könnt ihr getreu dem Motto Get More from Your Run eben auf der Zalando-Seite bzw. im Shop auch nochmal umschauen. Da am besten vorbeischauen: www.zalando.de/running-man. Und den Link findet ihr natürlich auch noch in den Shownotes.
Ja, Benz, Alsterlauf, muss uns mal alle mitnehmen. Ja, klingt nach, ich mache am Sonntagmorgen meine kleine Alsterrunde, aber du hast auf dem Boden gelegen anschließend, habe ich gesehen. Was war da los?
Ja, also wie du schon sagtest, es war viel los am Wochenende. Die 10 Kilometer Deutsche Meisterschaft in Siegburg parallel zum Hamburger Alsterlauf, was ja auch schon mal Austragungsort der Deutschen Meisterschaft über 10 Kilometer war. Früher hieß er, glaube ich, sogar auch noch internationaler Alsterlauf. Da waren, glaube ich, noch ein paar andere Voraussetzungen als jetzt heutzutage. Aber BMS, die Laufgesellschaft, macht es seit vielen, vielen Jahren immer sehr akribisch und, wie ich finde, sehr, sehr gut. Und wir hatten erst so ein bisschen Bedenken, dass es vielleicht gar nicht mal besonders gut besetzt werden könnte. Aber gerade so die norddeutsche Szene hat sich ganz gut wiedergefunden, plus ein paar, ich glaube, drei, vier internationale Starter waren mit dabei. Und ist halt einfach immer, ja, wenn die Binnenalster Startziel ist, danach, wie ich finde, eine ganz tolle Integration der R5K-Serie für die Jugend. Und ja, man kann es, also ich habe viel diskutiert auch am Wochenende, ob es besonders gut oder besonders ja, anstrengend ist für die Läufer und Läuferinnen. Sie sind einfach auf dem Ballendamm, also sprich an der Außenalster, immer so 500 Meter in die eine Richtung gedreht und wieder in die andere Richtung, aber mit sehr, sehr schönen Kurven quasi. Und dadurch hatten sie natürlich dann auch wirklich Tausende von Zuschauern auf ihren 5 Kilometern. Und wie ich finde, gibt es dem Ganzen auch nochmal einen sehr, sehr schönen Anklang. Und auch die 10 Kilometer vorher, ich müsste nochmal nachschauen, aber ich glaube, es waren um und bei 5000 Starter. Und das war natürlich schon geil. Also du läufst natürlich deine Runde um die Alster, aber es ist halt einfach nochmal schön, wenn du dir vorstellst, die Straßen sind gesperrt und viele Bauarbeiten waren da zwar immer, aber jetzt hatten sie dieses Jahr Glück, dass sie da nicht von tangiert wurden. Und dann wurde halt einfach mal wieder schnell gelaufen. Und das war schon, also ist immer geil. Und wenn man dann im Ziel ist, und ich tatsächlich beeile ich mich ja eigentlich immer nur, damit ich als Trainer meiner Gruppe der Erste im Ziel bin, um diesen einzigartigen Moment. Ich finde, es ist so, wenn die anderen ins Ziel kommen, dann bist du blank. Dann bist du blank körperlich, emotional, und dann bist du so, ja, also dann bist du komplett ungeschminkt. Und das ist halt gerade das Grandiose. Also meine Frau ist ein schönes Beispiel. Wenn Julia ins Ziel kommt, das ist, glaube ich, der einzige Moment, wo ich sie nicht direkt abknutschen darf. Dann braucht sie erstmal ihren Raum. Ich darf sie nicht anfassen, manchmal ihre Schuhe vielleicht noch ausziehen, weil die Füße brennen. Aber ansonsten ist das so echt. Also es macht mir riesig viel Spaß. Und dann diese Emotionen, die hinter einer Ziellinie sind, wisst ihr beiden ja auch, das ist das Geilste. Und dafür mache ich diesen Sport halt auch so gerne. Und das ist, glaube ich, auch mit einer der Gründe, warum ich immer noch selber ambitioniert das mitmache. Einerseits, weil es zeitlich dann auch viel besser zusammenpasst. Wie gesagt, meine Frau ist in meiner eigenen Trainingsgruppe mit drin. Ich kann eben mittrainieren. Ich sehe die Athleten deutlich mehr. Natürlich könnte ich es auch vom Rand aus tun, aber ich glaube, dann wäre es schwierig, dann doch die 27,5 Tagesstunden unterzukriegen. Und so passt es noch. Ich gehe zwar steil auf die 40 zu, aber ja, meine Ziele sind eh erst jenseits der 40, wenn ich Altersklassenathlet bin. Von daher habe ich noch genug Zeit.
War auch eine Teamwertung, habe ich das richtig verstanden?
Nee, in Hamburg diesmal nicht, weil wir uns vom Landesverband gegen die Integration in Landesmeisterschaften entschieden haben, die sonst normalerweise beim Alsterlauf sind. Mhm. Aber wegen der 10-Kilometer-DM wollte man da keine Konkurrenzveranstaltung aufmachen. Mhm. Deswegen war es dann gerade auf den 10 Kilometern alles ein bisschen kleiner gehalten. Aber eben, genau, dafür war es, wie ich fand, trotzdem super, hat Spaß gemacht. Und gleichzeitig hat man die coolen Geschichten aus Siegburg gehört. Und ich glaube, wir hatten ein bisschen bessere Temperaturen auch. Bei uns war es noch nicht ganz so warm wie in Siegburg.
Aber nochmal ganz kurz zum Angeben, deine Endzeit?
30,49.
Davon reden wir, ihr Lieben. Ne? Der Trainer läuft bei ihm eine 30,49 bei einem entspannten Sonntagsmorgens-Jogging. Aber nochmal, ne? Er lag kurz auf dem Boden. Das war auch seine ungeschminkte Minute.
Ich musste aber Gott sei Dank meine Uhr nicht anhalten. Da kommen wir nachher bei Amman vielleicht auch nochmal auf das Thema. Aber eine meiner tiefgreifenden Philosophien mittlerweile ist besonders wichtige Wettkämpfe ohne Uhr laufen, wenn man es kann. Einfach weil man deutlich besser auf sein Körpergefühl achten kann. Und genau, deswegen, ich lache mich ja immer dann im Nachhinein sehr darüber. Also ich amüsiere mich, wenn die Leute über die Ziellinie laufen und das Wichtigste ist erstmal die Uhr anzuhalten. Ich kenne es von mir natürlich auch noch, aber genau, das mache ich seit einer langen Weile schon nicht mehr. Auch Marathons laufe ich ohne Uhr. Und wenn Athleten das auch bei mir machen, das ist immer so ein Turning Point, dann sagen die danach, das machen sie jetzt nur noch. Weil es halt einfach extrem viel Druck auch während des Wettkampfs wegnimmt. Und das ist eine geile Sache, wenn man es mal ausgetestet hat. Ich weiß, dass ihr auch schon häufiger mal darüber gesprochen habt, mal die Uhr zu Hause zu lassen, was so einen Dauerlauf angeht. Aber Next Level wäre dann nochmal das im Wettkampf zu probieren. Und gerade wenn es ein Wettkampf ist, der einem auch besonders wichtig ist.
Also das ist natürlich, jetzt kommst du in die religiösen Bereiche unseres Sporttreibens.
Ja. Ich weiß.
Weil überprüft euch mal alle zu Hause, wann ihr die Uhr überhaupt mal ablegt, ne? Also 24/7 nehme ich ja mal an, die allermeisten. Da wird alles getrackt, logischerweise, plus sämtliche Aktivitäten. Ich kenne Menschen sogar aus meinem engsten sozialen Umfeld, die auch durchaus schon mal, wenn es länger in die Stadt geht, Strava abdrücken. Ja, weil man die Kilometer ja auch schon dazu rechnen könnte.
Aber übrigens, ich schlafe auch mit der Uhr, also ich im Sinne von, ich lege sie auch wirklich nie ab. Einzig und allein eben bei Wettkämpfen, weil man ja im Nachhinein, und das ist, glaube ich, die eine der wenigen Ausnahmen, wo ja die Zeit ja auch gestoppt wird. Also du weißt ja im Nachhinein trotzdem, wie lange du unterwegs warst, sprich Kilometer und die Zeit auch. Und dann kann man es natürlich auch nachtragen, um es dann in seinem Profil zu haben. Aber ja, ich bin auch ein sehr großer Datenfetischist und auch meine Athleten, die müssen sich komplett entblößen, was so die ganzen Daten angeht. Gerade wenn ich deren Schlafdaten sehe, dann müssen sie ganz genau aufpassen, wie lange sie auch wirklich schlafen. Aber die ich glaube, wie du sagst, es ist, glaube ich, schon, wenn man sich mal überprüft, ist es schon interessant und auf jeden Fall hat es auch einen religiösen Charakter.
Weil es ist mir tatsächlich am Wochenende bei den Bildern aus Siegburg total aufgefallen. Es war ja ein Geballer, ne? Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, also auf einem wirklich guten Niveau und es hat auch Spaß gemacht. Ja, aber jeder hatte die Hand am Handgelenk beim Überqueren der Ziellinie, ja, bei dem Pace. Ja, und wir reden ja wirklich über Schlussspurts, die es in sich hatten, weil es um Sekunden ging dann hinten. Ja, und jeder, wirklich jeder hatte, wie sieht es aus? Leute, ihr müsst die Arme hochreißen, ne, und jubeln, ja.
Aber also das ist auch früher, ich glaube mindestens in Berlin, ich weiß nicht, ob es in Hamburg im Technical Meeting auch war, aber in Berlin war das eigentlich gute Tradition, dass da immer noch mal in einem der letzten Slides darauf hingewiesen wurde, dass es ja eine Chipzeit gibt. Das heißt, dass man nicht selbstständig seine Zeit nehmen muss und die Sponsoren auf der Startnummer sich auch eher freuen, wenn das nicht verdeckt wird durch zwei Hände, die eine Uhr abdrücken. Allerdings muss man natürlich heute sagen, ich kann da natürlich die Strava-Community schon verstehen. Vielleicht die Veranstalter weniger, aber das Problem ist natürlich, eine Chipzeit, die hilft dir auf Strava natürlich nicht viel, ne? Also ich meine, dass du natürlich dann nicht erstmal noch eine halbe Minute im Ziel stehen möchtest, das ist natürlich dann leider tragisch, ja, für die Veranstalter, aber die Leute wollen natürlich die Zeit, die sie gelaufen sind, wahrscheinlich auch hochladen, vermute ich mal.
Aber das hast du nett ausgedrückt. Also das ist eine sehr, sehr nette Beschreibung. Also ich habe da auch schon härtere Töne gehört von Veranstaltern, wenn du anders über die Ziellinie läufst. Aber es gibt ja, und ich glaube, deswegen ist es wirklich auch, also ich bin mir sicher, dass es auch in solche Communities machen, wie Strava und Co. Aber du kannst ja theoretisch nachher auch dann snippen. Also du kannst ja dann sogar auch die 30 Sekunden, die du im Ziel bist, kannst du es dann ja auch abschneiden.
Ja.
Und ich freue mich immer besonders, wenn ich dann vor mir schnellere Läufer sehe und dann frage ich, ah, und wie schnell warst du? Und dann zeigen die mir ihre Uhr und dann läuft's noch. Und ich, ey, geil, das ist charmant. Dann so eine Die wussten auf jeden Fall, wie man jubelt.
Ja.
Ja, nun, so macht man es halt, ne? Deshalb steht auch so eine scheiß Laufzeit bei mir im Strava-Profil drin vom Wochenende.
Weil du wahrscheinlich erstmal noch hier Erdinger alkoholfrei und keine
Gab's nicht,
Wassermelone und
gab's
alles
nicht, weil
geholt hast.
Wir reden ja von Köln, ne? Ja,
Ja, hallo, Erdinger Alkoholfrei ist ja wohl der, wie soll ich sagen, omnipräsente
wir reden ja von Köln, ne? Aber lass uns doch erst nochmal, bevor ich ein bisschen was vom Triathlon erzähle, lass uns doch erstmal ein bisschen noch über Siegburg reden, weil wir bei den 10 Kilometern waren und
Ja.
ja bei dem Thema schon gerade. Also erstmal, Benz, hast du natürlich recht, ist halt ja immer, ne, hier Rheinland und so, das ist ja nur kurz entfernt, ist halt wärmer als Rest, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, ne? Also es war wirklich sommerlich. Muss man echt sagen, dann war auch die Startzeit ja nicht früh morgens, sondern vormittags. Das war schon echt warm. Plus, es war extrem windig am Wochenende hier. Ja, was auch echt nicht so oft ist hier in der Region. Das ist so richtig, also jedenfalls nicht im Übergang, so wenn das Wetter noch cool ist. Ja, es war ja blauer Himmel und so perfekt, aber es war richtig windig, ja. Und da hatten auch viele auf der Radstrecke bei uns mit zu tun. Aber das spielte in Siegburg sicher auch eine Rolle. Weil das durch die ja doch etwas engeren Straßen da schon einfach ein Punkt ist, ja, wenn du da mal dann eben in so eine Böe reinläufst. Und da habe ich gestern auch noch gehört, gab es auch durchaus taktische Spiele, die nicht nur von der Taktik, sondern eben auch von, wann laufe ich in den Wind und wann laufe ich nicht in den Wind geprägt waren. Also da hatten sich wohl einige das auch ein bisschen genauer angeschaut vorher, was da Tango ist, ne? Ja, aber erstmal ihr Experten hier zu den Ausgängen. Ja, ich war an der einen oder anderen Stelle ein bisschen überrascht, muss ich sagen.
Ich glaube, ich kann das fast an Benz abgeben, weil außer den reinen Wettkampfergebnissen, die ich natürlich im Leichtathletik.de-Artikel oder auf irgendwie Instagram gelesen habe, habe ich am Wochenende in den österreichischen Bergen jetzt von sonstigen Side-Stories vor Ort gar nicht viel mitbekommen. Ich glaube, manche wussten jetzt nicht so recht, wie man Simon Boch
Da
einschätzen
geht's doch schon
kann
los.
oder
Da geht's doch
muss.
schon los.
Ich
Ja.
meine, der war natürlich in Kenia jetzt und hatte davor eine vergleichsweise lange Wettkampfpause. Andererseits muss man fairerweise auch sagen, den jetzt komplett nicht zum Favoritenkreis zu rechnen, wäre auch ein bisschen kurz gedacht. Ich meine, wenn er irgendwie über 10 Kilometer Halbmarathon in der Vergangenheit irgendwann im Start stand, war der ja schon auf jeden Fall jemand, mit dem man zu rechnen hatte. Ansonsten, wie gesagt, drumherum habe ich nicht viel mitbekommen. Da ist, glaube ich, der Benz wahrscheinlich besser informiert.
Also was ich erstmal vorab schon sehr cool fand, war, dass sich ja wirklich sehr viele gute deutsche Läuferinnen und Läufer gemeldet hatten, dass sie an den Start gehen wollen. Und so war es ja nachher auch. Und ich glaube einfach, dass die Terminwahl sehr gut jetzt gelegen hat. Einerseits 2 Wochen vor Berlin, also mit, wir waren alles jetzt von den Berlin-Startern am Start. Dominika, Fabienne, Debbie, Hendrik bei den Männern. Und dann sieht man ja eben auch schon, dass es genau 2 Wochen vor einem Berlin-Marathon auch schon einfach eine gute terminliche Wahl war. Dann eben auch, dass der Lauf an sich ja schon auch eine gute Historie hat. Wie gesagt, die waren ja schon mehrfach da auch Austrager der deutschen Meisterschaft. Und dementsprechend fand ich es echt cool, mal wieder zu sehen, dass eine DM auch so viele gute Läuferinnen anlockt. Und gerade bei den Frauen, also da, wenn man sich das Podium anguckt mit Esther vor Fabienne, vor Coco, ich glaube, erstmal in dieser spannenden Konstellation das so zu tippen, boah, also da hat schon, wie ich finde, hätte viel zugehört. Auf der einen Seite natürlich ist das Formkurve, die natürlich stark nach oben zeigt, aber dahinter dann von Fabienne, die dann Coco mehr oder weniger noch auf den letzten paar hundert Metern ausgespurtet hat, um es mal echt in Marathonbeinen zu beschreiben, ist halt auch cool so, ne? Also die, dass sie dann da echt noch Coco überholt. Für Coco natürlich, klar, die ist noch im Aufbau, sie hat ja viele, ich sag jetzt mal, lokale und persönliche Wechsel gehabt, sodass es dann immer weiter auch nach oben zeigen darf. Und ich finde es schön, dass sie auch wieder am Start war, sich auch eben bei den deutschen Läufen jetzt nicht nur bei der DM auf der Bahn, sondern jetzt auch auf der Straße gezeigt hat. Und bei den Männern auch. Also da gab es ja auch spannende Gruppen und dass dann nachher dann eben das auch mehr oder weniger in einem langgezogenen Sprint entschieden wurde. Ich habe mich riesig für Simon gefreut, weil ich glaube, er hat jetzt, glaube ich, 9 Monate ungefähr Wettkampfpause. Und dass er dann eben mit einem deutschen Meistertitel in dem besetzten Feld wiederkommt, das ist natürlich dann auch einfach geil für ihn. Und man hat es auf dem Jubelbild von ihm auch gesehen, wie er sich gefreut hat. Und er hatte immer schon die letzten 2,5, fast 3 Jahre gesagt, dass er eigentlich ja ganz gerne auch auf der Straße richtig ankommen möchte, was auch die längeren Distanzen angeht. Deswegen aber jetzt, glaube ich, nochmal für ihn persönlich auch ein super Confidence-Booster. Und auf der anderen Seite auch ein Hendrik, der in Berlin Streckenrekord läuft mit PB bei der City Night und da jetzt zwar wieder hinten raus den Spurt nicht gewinnen kann, trotzdem, glaube ich, eine gute Bestätigung vor Berlin nochmal. Also ich glaube, wir können sehr gespannt sein, was in 2 Wochen beim Berlin-Marathon passiert. Ja, also ich fand es echt, also sowohl von den Ergebnissen als auch von den Geschichten her war es wohl eine sehr, sehr gute Veranstaltung in Siegburg.
Ja, so 2, 3 Side-Stories habe ich natürlich noch. Also auf der einen Seite stand ja eigentlich bei den Frauen auch noch Eva Dieterich auf dem Meldebogen. Ja, die hat dann ja logischerweise, nachdem sie nachgerückt ist für die WM, dann zurückgezogen, hat aber ein bisschen mit einem Auge rübergeschaut. Ich habe gestern mit ihr telefoniert, weil wir das 10.000 Meter Rennen am kommenden Samstag, könnt ihr euch schon mal ankreuzen, ne? Samstagvormittag, ja, Leichtathletik gucken, 10.000 Meter Frauen ist am Ende, Eva ist da ja drin im Finale direkt, also ganz cool. Dann Coco kommt ja daher, ne? Das haben wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon mal gesagt, aber das ist halt ja wirklich unmittelbar zu Hause, das ist, ich weiß nicht, das sind keine 10 Kilometer bis zu ihrem Zuhause, also ist schon Heimat, ne? Da will sie natürlich dann halt auch sich zeigen, aber du hast schon vollkommen recht. Selbst wenn du weißt, dass du nicht auf dem absoluten Peak deiner Leistungsfähigkeit bist, dich da trotzdem zu stellen, ist einfach cool. Ja, und dann war das ja schon auch ein Niveau. Ich habe zufällig gestern Fabian Königstein noch getroffen in Frankfurt beim Lauftreff bei Joost. Ne? Schönen Gruß an alle Beteiligten. Die hat natürlich schon Dauergrinsen, ja, weil kam halt ja mitten aus dem Marathontraining. Und dann da so eine Bestätigung zu kriegen, ist schon richtig gut. Ne? Sie hat gesagt, es ging halt sehr unterschiedlich vom Tempo her. Ja, da wurde schön Tempowechsel gelaufen. Ja, dann war sie mal wieder vorne und so. Also da wurde heftig taktiert. Auch mal ein langsamer Kilometer drin. Aber Esther schon wirklich stark. Ja, also ich weiß nicht, ob sie jetzt überhaupt noch was Größeres macht im Herbst. Marathon macht sie ja dieses Jahr nicht. Aber das ist natürlich schon, muss ich sagen, Chapeau. Bei den Gegnerinnen, das war jetzt nicht, ich gehe mal irgendwo einen 10-Kilometer-Lauf machen, sondern das war ein richtig gutes Niveau und das ist eine Top-Leistung, kann man gar nicht anders sagen. Also hast schon recht, ich freue mich auch auf Berlin, aber da muss ich leider sagen, da müsst ihr leider das nachschauen, weil da ist parallel 10-Kampf im ersten, also sorry. Prioritäten setzen. Da müssen wir Prioritäten setzen, ne? Das geht nicht anders. Ne? Parallel gab es dann ja auch noch im Rheinland 2 weitere Triathlon-Veranstaltungen, nämlich 70.3 in Duisburg, auch mit einer großen Schar an Menschen und der Köln-Triathlon. Ich weiß gar nicht, wie viele Teilnehmer waren insgesamt, aber das muss sicher auch irgendwas so um die 4.000, 5.000 Leute gewesen sein. Also überlegt mal, wie viele Menschen einfach an diesem Wochenende unterwegs waren mit unterschiedlichsten Sachen. Ich weiß, dass halt auch noch Firmenläufe waren in verschiedenen Städten und. Also es war so ein richtiges Action-Wochenende. Ja, so ne? Anfang der Lauf- und Herbstsaison, also da ging schon richtig was ab. Alleine beim Sprint, ich habe ja einen Sprint gemacht mit meinen Nachbarn wieder zusammen. waren, glaube ich, 1300 Starterinnen und Starter. Das ist halt schon richtig geil, ja. Also das ist halt einfach viel, ja. Sehr viel Ersttäterinnen und Ersttäter natürlich. Und in der letzten Woche hat der Kölner Rat beschlossen, dass man nicht mehr im Rhein baden darf oder schwimmen oder was auch immer. Also gar nicht mehr da rein darf, ist verboten mit richtig hohen Strafen, weil leider ein paar Unglücke in diesem Sommer waren mit tödlichem Ausgang. Selbst wenn man nur mit den Beinen reingeht, ja, die Strömung kann einen halt wegreißen, umreißen und dann ist es das. Ja. Das geht halt wahnsinnig schnell. Umso geiler war halt wieder das Schwimmen im Rhein. Ich muss das ja einfach nochmal sagen. Also meldet euch an, Leute, das ist so cool. Neo-Pflicht im Rhein. Ja, das ist aber super gesichert und ist alles cool. Es hat wieder so Spaß gemacht. Das ist einfach total geil. Ja, einmal schön am Dom vorbeitreiben lassen, den Hauptbahnhof liegen lassen und dann irgendwo am Jugendpark wieder raus. Es ist einfach großartig. Es gab aber wohl auch den ein oder anderen sehr guten Schwimmer und sehr ambitionierten Schwimmer, der nicht rechtzeitig zum Ausstieg nach rechts rüber geschwommen ist. Und das ist dann halt weiter Strömung, ja. Und dann sind die vorbeigetrieben und mussten wieder zurückschwimmen, ne? Und das war nicht so einfach. Das ist wirklich dann schwer, dagegen zu schwimmen, selbst ganz am Rand, wo die Strömung ja ein bisschen geringer ist. Aber das ist echt schwer. Also von daher hatte total was. Dann sehr, sehr windig auf der Radstrecke, hat aber super Spaß gemacht. Ja, und das Problem bei diesen Veranstaltungen ist ja, du siehst ja nicht die Leute in deinen Altersklassen. Du weißt ja nicht, wer deine Gegner sind. Ja, also wenn du nicht
Klar.
Leute zufällig, aber ich kannte da niemanden jetzt
Kennst.
persönlich, ja, du kennst die nicht und du weißt einfach nicht, wo du bist. Ja. Und dann läufst du halt so da rum und denkst, okay, der kommt jetzt an mir vorbei, der sieht ganz schön alt aus. Ist der meine Altersklasse? Und das weißt du einfach nicht. Ja. Und als ich dann im Ziel war, hatte aber der Kollege Dirk Froberg das Ranking. Ja. Und dann war aber relativ schnell klar, dass das gereicht hat, ja, dass ich da meine Altersklasse gewinnen konnte. Aber was halt total cool war, und deshalb habe ich auch die Uhr nicht abgedrückt, auf den letzten 100 Metern kommt einer an meine Seite gesprintet, ja, und sagt dann: Hey, wow, wie cool ist das denn? Mit dem bin ich tatsächlich ins Wasser gegangen. Ja, also man geht immer in Fünfer rein, man kennt sich ja nicht, man steht da halt einfach in Fünfer rein ins Wasser und der stand neben mir. Ja, und ich hatte schon Brille auf und Dings und er hatte mich nicht erkannt. Und beim Laufen hat er mich dann erkannt und hat gesagt: Mensch, das ist ja total cool, wir sind zusammen ins Wasser gegangen und so und verfolgt schon hier Leichtathletik seit Ewigkeiten und hat super Spaß gemacht. Und wir sind so über den Teppich gespurtet und haben uns unterhalten dabei. Ja, und meine Frau dann: Sag mal, was war denn mit dir los? Wieso habt ihr denn dann noch Geschichten erzählt beim Schlussspurt? Ja, weil wir Spaß hatten. Nee, das war total schön. Und dann habe ich natürlich die Uhr nicht abgedrückt. Ja? So.
Tipptopp.
Ja, nee, scheiß Zeit auf Strava.
Ja, wann ist es dir aufgefallen? So
Ja, das
nach
war,
dem Duschen zu
da habe ich
Hause oder
schon, da
so?
hab ich schon die ersten beiden alkoholfreien Kölsch drin. Ja, und dann ist so: Ach ja, die Uhr. Ja, und dann ist natürlich zu spät. Aber es gibt ja die offizielle Zeit, gibt es ja logischerweise. Ist ja auch nicht so wichtig. Ja? Ist nicht so wichtig. Also
Hast
hat
ja die
jedenfalls total
Altersklasse
Spaß gemacht.
gewonnen.
Genau. Es hat total Spaß gemacht, wieder Saisonabschluss und so muss sein. Aber noch mehr Nachbarn infiziert und das ist das Geilste. Ja, die Anmeldungen für nächstes Jahr sind jetzt, glaube ich, schon verdoppelt hier allein aus unserer Nachbarschaft. Ja, und das ist schon cool, wenn einfach Leute sich da inspirieren lassen, da vielleicht nächstes Jahr auch mitzumachen. Also hat was, ne? Und Philipp, was soll ich sagen? Also es gab
Ich habe
natürlich
die Kommentare
zahllose,
gelesen.
du hast sie gelesen,
Ja,
ne?
ja. Also
Hör mal zu, im
schwierig.
Rhein, da musst du gar nichts machen. Da kannst du einfach die Luftmatratze machen. Du wirst dann zum Ziel getrieben. Das ist ganz einfach. Du musst noch nicht mal schwimmen. Ja.
Philipp und ich habe auch in den vergangenen 3 Jahren habe ich ja auch mal den einen oder anderen Triathlon
Richtig.
ausgetestet und ich habe auch
Und
einen
es hat
sehr
dir
guten
so gut gefallen, dass du es nicht mehr machst.
Nee. Also meine Athleten wissen das. Alternativsport, egal ob es Radfahren, Schwimmen, Crosstrainer ist ein wichtiger Bestandteil bei mir. Aber ich habe es einzig und allein aus Zeitgründen nicht mehr, mache ich es jetzt nicht mehr. Und dann finde ich eben es nur fair gegenüber der Community, sage ich mal, also auch einem Triathlonverein gegenüber oder auch Trainingspartnern, die eben nicht nur laufen, dass man dann eben sagt, okay, man setzt dann eben doch nur auf das eine Pferd. Aber ich glaube, dass mir das auch viel gegeben hat. Aber was ich sagen wollte, ein guter Freund von mir, der kann auch nicht schwimmen, also nicht kraulschwimmen. Der macht mit sehr schnellem Brustschwimmen auch gar nicht mal so schlecht zu Triathlons.
Nee, und das ist nicht, das ist gar nicht so langsam, so viel langsamer, als wenn man schlecht krault, das ist so.
Genau, und deswegen, Philipp, also langsam gehen dir vielleicht, könnten dir deine
die Argumente ausgehen. Aus, mich dagegen zu verwehren.
Nochmal, man treibt im Rhein. Du musst gar nicht schwimmen. Ja? Du kommst da an. Du musst nur an den Abzweig rechts, da wo die Fahne ist.
Ich wollte sagen, sonst bist du halt verloren. Ja, dann musst du. Ja.
Ich würde mich sogar anbieten und neben dir herzuschwimmen.
Okay. Wir nehmen das mal mit und überlegen. So will ich das mal sagen.
Wer ist denn wir? Wer ist denn wir?
Ich und mein imaginäres Ich.
Du und dein innerer Monk. Sehr, sehr schön. Ja, Leute, und dann erzähle ich euch jetzt gleich noch, was Regeneration wirklich cool verbessern kann und wie ich mich auch gefreut habe, nach einem vielleicht doch etwas anstrengenderen Sonntag, der dann noch nicht zu Ende war, weil ich direkt anschließend in den Zug gehüpft bin, um nach Frankfurt zum Arbeiten zu fahren. Also wirklich direkt anschließend.
Okay, ja. Das ist wild.
Und wie man die Regeneration zum Gamechanger machen kann, während man schläft.
Ja, Schlaf ist von zentraler Bedeutung, nicht zuletzt natürlich auch für die sportliche Regeneration. Das ist ja lange kein Geheimnis mehr. Trotzdem, Ralf, du hattest ja auch ein sportliches Wochenende hinter dir, sowohl körperlich aktiv, aber auch arbeitstechnisch. Wie hast du das gehandelt?
Ja, das ist ja tatsächlich bei mir durchaus häufiger der Fall, dass ich stressige Jobwochen eben noch mit Sport verbinde. Und das hat ja der ein oder andere von euch auch. Und ich habe das ja schon erzählt, vor einiger Zeit habe ich den neuen Pod 5 bekommen von 8Sleep. Und das ist jetzt echt nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja, also ich war vorher so halb überzeugt von der Idee, dass mein Bett kühler wird. Aber die Nummer ist so ein wirklicher Gamechanger, was Schlafen angeht. Ja, jetzt einfach mal, was Schlafen angeht. Es ist halt so, dass die unterschiedlichen Bettseiten unterschiedlich eingestellt werden können. Also wirklich individualisiert. Ihr könnt das Ding nach einer Eingewöhnungszeit, das ist relativ schnell, dass ihr ein Setup gemacht habt. Das Setup ist übrigens total einfach durchzuführen. Das geht sehr schnell und sehr intuitiv einfach gelenkt insgesamt. Dann könnt ihr eure jeweilige Betthälfte eine halbe Stunde, bevor ihr ins Bett geht, schon vorbereiten lassen. Also dass man praktisch mit der Temperatur, mit der man halt auch angenehm einschläft, das ist ja doch in der Regel etwas kältere Temperatur, schon einstellen lassen. Und dann kommt etwas, was wirklich unfassbar ist. In der Nacht verändert sich während des Schlafens unsere Temperatur und auch unser Temperaturempfinden. Das passt dieser 8Sleep Pod an. Und zwar bis zu 30 Änderungen in einer Nacht. Ja, Philipp, wow. Du guckst, ja, bis zu 30 Änderungen, dass du halt praktisch immer angepasst an deine Veränderungen in der jeweiligen Temperaturumgebung eine angenehme Situation hast. Wozu führt das? Dass man natürlich einfach besser schläft, dass man tiefer schläft, dass man die Schlafphasen besser hat. Ja, und selbst wenn man vielleicht mal eine kürzere Schlafphase hat, also sagen wir mal, man schläft jetzt nicht 8 Stunden, was irgendwo im perfekten Range wäre, sondern man schläft halt nur 6 Stunden, dann hat man aber immer noch da relativ hohe Tiefschlafphasen und REM-Phasen. Ja, also die Regeneration wird dann nur unwesentlich gestört. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Das ist wirklich so anders als die Sachen, die vorher einfach auf dem Markt waren, weil wie ihr halt so natürlich schlaft. Dann kommt ja noch dazu, wir hatten ja einen Sommer mit relativ großen Temperaturschwankungen. Ja, es gab halt mal Wochenenden mit deutlich über 30 Grad, dann war die nächste Woche schon wieder ein bisschen weniger. Also jedenfalls bei uns hier in der Region war es nicht durchgängig besonders heiß oder dann wieder gemäßigt, sondern es war immer unterschiedlich. So, das macht ja was mit euren Schlafzimmern, mit euren Wohnungen, mit euren Häusern. Das ist ja immer Temperatur, die da noch drin gehalten wird oder sich wieder verändert. Das geht ja nicht so schnell. Aber die Einstellung und die Anpassung, die der Pod selber vornimmt, die kompensieren das alles weg. Ja, du hast also eine beständige Situation und ich bin total begeistert, muss ich echt sagen. Also ganz klare Empfehlung. Ja, ja, ist eine Investition, aber denk noch mal dran. Ja, ein Drittel eurer Lebenszeit verbringt ihr im Bett. Ein Drittel eurer Lebenszeit. Ja, also wenn ihr so alt seid wie ich, ja, das ist ein bisschen crazy, ja, dann habt ihr 20 Jahre im Bett verbracht.
Das heißt, dann sagen wir mal, ich schlafe
nicht so viel. Ja. Sagen wir mal, es sind 18,5 Jahre. Ja. 18,5 Jahre habe ich schon im Bett verbracht. Das klingt auf der einen Seite so, dass du denkst, what? Klingt auch
Ja.
irgendwie ganz cool.
Und verdeutlicht natürlich, was für einen Wert guter Schlaf haben sollte. Also Ralf hat das, glaube ich, sehr gut hier nochmal auf den Punkt gebracht. Alle Infos zum Produkt findet ihr aber auch nochmal unter 8sleep.com/bestzeit. Beziehungsweise ihr könnt auch einfach auf den Link in den Shownotes klicken. Da haben wir das eh mal für euch alles kompakt gesammelt. Und mit dem Code Bestzeit erhaltet ihr eben 350 € Rabatt für den POD 5 Ultra.
Ja, und dann sind wir schon mitten in der WM-Vorbereitung. Ja, du hast schon gesagt, Benz, du bist ein bisschen aufgeregt. Das ist ja so, ne? Wenn man jemanden kurz vor so einem richtig großen Ding hat und betreut hat und so, dass man überlegt, boah, jetzt hat das jetzt alles gepasst, ne? Wie wird das da und so? Ja, so ein paar externe Faktoren kommen wir hier gleich auch noch zu. Aber wie geht es dir so kurz vorher als Coach, als betreuender Läufer, Coach und Fernbetreuer.
Und Brudi, wie Amman immer so gerne sagt.
Ja, genau.
Genau, also erstmal glaube ich auch noch mal kurz zur Einordnung, weil viele das auch immer gefragt haben, wie genau jetzt überhaupt die Betreuung funktioniert. Amman ist jemand, der extrem viel darauf setzt, wenn er persönlich die Menschen kennt, die ihn umgeben. Also das heißt, man merkt richtig, wenn er Vertrauen zu einer Person aufgebaut hat, dann gibt er alles ab. Also ich hatte ja vorhin das Thema schon angesprochen, dass wir über viele kleine taktische Sachen auch gesprochen haben, zum Beispiel auch in Tokio jetzt ohne Uhr zu laufen und solche Dinge. Und er fragt dann manche Sachen einfach auch nochmal explizit nach. Aber wenn er sagt, okay, wenn du das glaubst, Coach, dann mache ich das so. Und so haben wir uns so letztes Jahr dann eben auch zusammengesetzt und haben überlegt, okay, inwieweit ist es denn für ihn auch sinnvoll, einen deutschen Betreuer zu haben, weil er eben sich der Trainingsgruppe ja von Renato Canova in Kenia angeschlossen hat. Und das ist, wie ich finde, eigentlich ein perfektes Setting. Er hat in Kenia eben seine, wir nennen es immer seine Arbeitsgruppe. Das heißt, er kommt nach Kenia, er ist dort komplett in diesem Rhythmus schlafen, essen, laufen, das zweimal am Tag und das dann einfach jeden Tag das Gleiche. Und das heißt, wenn er in Kenia ist, dann hat er eigentlich nie so diese Ablenkungsthematiken, die er in Deutschland hat, wo man einfach viel mehr auch drumherum machen kann. Und gleichzeitig braucht er natürlich noch jemanden, der komplett individuell auf sein Training mit draufschaut, weil die Trainingsgruppe hat, ist mehr oder weniger so, dass sie im Mainstream durchtrainiert. Das heißt, es gibt zwar mal Highlights wie ein Berlin-Marathon oder auch London oder auch Tokio, wo dann eben auch die Trainingsgruppe gewisse, ich sag jetzt mal, Taper-Reize setzt oder eben auch runterfährt. Aber normalerweise ist diese Gruppe so groß, dass man gar nicht auf Wettkämpfe Rücksicht nehmen kann. Und er dort dann eben mit mir gemeinsam über das Training drüber schaut. Einerseits, wie lief es die letzten Wochen, jetzt aber auch gerade vor Tokio, welche Maßnahmen treffen wir, um eben entsprechend auch seine Form am Wettkampftag auf Höchstform zu haben. Und da bin ich dann eben die Person, die mit ihm alles immer im Detail bespricht. Also ich sehe seine Trainingsdaten, wir sprechen über vieles und gleichzeitig mache ich auch so kleine, ich sage jetzt mal, Organisationsaufgaben. Ich bin seine Kommunikation mit dem DLV teilweise, wenn er eben viel trainiert, aber auch was seinen Ausrüster zum Beispiel angeht, wo ich dann seine Termine einfach abstimme, weil es dann von mir ein bisschen besser auch in Ruhe aufgearbeitet werden kann. Ich bereite Amman das dann vor und habe dann viele digitale Lösungen mit Amman, wo ich dann eben schaue, dass er alles nachher eben vernünftig hinbekommt. Und gleichzeitig merkt man dann auch, dass er auf einmal den Kopf sehr frei hat, weil wir haben uns letzte Woche dann für ein Meeting verabredet, wo ich ihm nochmal Taktik und Motivation für den Marathon in Tokio geben wollte. Und zwar habe ich mir viele seiner vergangenen Rennen angeschaut. Ich wollte nochmal so Lessons Learned machen. Was wissen wir jetzt aus London Anfang des Jahres? Was wissen wir aus seinem Paris Marathon, was wissen wir aus anderen wichtigen Wettkämpfen, was wir besser machen könnten, jetzt gerade für Tokio. Und ich habe es noch nie erlebt, dass Amman auf die Minute pünktlich war. Ich komme ins Meeting um Punkt und Amman sitzt da schon fertig und wartet, dass es losgeht. Und so, und es war richtig, also sehr, sehr konzentriert geht er an solche Sachen dann eben auch ran. Und ihr kennt ihn ja auch schon sehr, sehr lange. Er ist einfach so authentisch, wie er ist. Er ist ein lebensfroher Mensch, der einfach auch an allem ja auch sehr, sehr viel Spaß entdecken kann. Aber wenn es dann eben auch auf sowas jetzt ankommt wie in Tokio, wo man eben die Hitze, die Luftfeuchtigkeit, die taktischen Manöver und beachten muss, dann haben wir eben ganz viele kleine Details auch besprochen. Gerade wie ich finde, nach dem Frühjahrsmarathon in London, was eins seiner absolut stärksten Rennen war. Also er ist ja, glaube ich, bis Kilometer 37 in der Führungsgruppe geblieben, hat Kipchoge mit abhängen können, der ihn dann nachher wieder eingeholt hat. Und da haben wir nachher auch nochmal drüber gesprochen. Was war denn wohl der Grund, warum er hinten raus ihm dann doch nochmal so 2-3 Kilometer einfach dann richtig die Luft gefehlt hat? Und dann haben wir uns halt Kleinigkeiten angeguckt, warum er bei Kilometer 30 eine Verpflegungsstation ausgelassen hat, weil das Tempo verschärft wurde. Oder dass er zum Beispiel bei Kilometer 25 auf seine Uhr schaut, bei dem Durchgang und sieht, die werden gerade ein bisschen langsamer. Auf einmal geht er an die Front der Gruppe und pusht die Pace. Und das waren so Situationen, über die wir uns dann auch ganz genau im Detail unterhalten haben und dann eben gesagt haben, okay, in Tokio werden es, also wenn es schlecht läuft oder gut, je nachdem, wie man sieht, werden es eben an die 30 Grad schon während des Marathons bei hoher Luftfeuchtigkeit. Da darf sowas nicht passieren. Und dann haben wir eben auch darüber nachgedacht, dass er ohne Uhr läuft, weil er eben natürlich gar nicht auf seine Paces sich verlassen kann. Er hat jetzt nur in der Höhe trainiert. Er hat dementsprechend auch gar kein Gefühl, was in Tokio eine Pace sein kann, die er gehen möchte, sondern er soll eben rein auf die Platzierung sich auch positionieren. Und da haben wir eben auch verschiedene Ziele gesetzt, die eben das widerspiegeln, was wir uns sehr, sehr sicher sind, auch mit der Final Entry List jetzt, wo er nachher am Ende bei rauskommen kann. Und dann sagte er, okay, wenn ich glaube, ohne Uhr, dann machen wir das so. Und ich habe es ihm noch offen gelassen, weil es seine Entscheidung sein soll, aber trotzdem ist das eben auch so ein Zeichen, dass er merkt, okay, er will sich so sehr verbessern und er will so sehr auch eine kleine Wiedergutmachung haben für das Rennen, was in Paris ja nicht so gelaufen ist, wie er es gerne gehabt hätte, aufgrund von verschiedenen Bedingungen, seine Erkältung oder seinen grippalen Infekt die Woche vorher und. Und gleichzeitig eben auch weiß er, okay, er muss jedes Mal mit jedem Marathon eigentlich noch ein bisschen intelligenter werden und auch bei seinem deutschen Halbmarathon-Rekord, da ist er ja viel auch alleine gelaufen und hat er eben auch nachher gesagt, er hätte sogar noch hier und dort ein bisschen was besser machen können und das waren dann so Punkte, die wir gemeinsam gesammelt haben, jetzt auch mit der Hitze, Kühlwesten, Kühlstirnband und Co. Haben wir organisiert, sodass er eben bestmöglich vorbereitet ist. Und ich habe noch nie so gute Trainingsdaten von ihm gesehen wie in den letzten Wochen und gleichzeitig eben mit diesem klaren Fokus, den er jetzt auch mental gesetzt hat und auch alles, was danach geplant ist. Wir haben verschiedene Szenarien, gerade wo dann auch Managements angefragt haben, hat er gesagt, wir reden nach Tokio. Und da glaube ich, weiß ich jetzt auch, dass er sich sehr, sehr gut darauf mental vorbereitet hat. Und deswegen bin ich sehr aufgeregt und habe Gott sei Dank einen sehr guten Freund von mir, der vor Ort ist in Tokio, neben Alexander Fromm, dem Bundestrainer, mit dem ich in engem Austausch bin, der ihn auch sehr, sehr gut betreut, weil er nur in Anführungsstrichen Richard und Amann vor Ort hat. Aber da weiß ich eben auch, er hat eine gute Betreuung und wird nicht zu spät kommen zu irgendwelchen Terminen. Und genau, das wird gut.
Also wir haben natürlich, ne, unabhängig voneinander, auch einmal gefragt, ja, ob er nicht ein kleines Statement für uns hat. Hat er, ja, weil natürlich Brudi Philipp, ja, einen Draht hat, ja, einen Connect hat. Und was soll ich sagen? Viele von den Punkten, die du gerade genannt hast, wird er jetzt gleich auch kurz ansprechen. Ja, aber erstmal geht's natürlich um unseren Podcast und um einen speziellen Brudi. Ja, und hinten raus um Leben genießen. Ne? Hammer. Hier, 3 Minuten.
B-Side Podcast, mein absoluter Lieblingspodcast. Da hat ja jemand mir gestern bei Instagram gefragt, was mein Lieblingspodcast ist. Ich glaube, Kai Pflaume heißt er. Der ist übrigens jeden Tag bei Instagram und ich sehe immer bei ihm Story. Es macht sowas von Spaß. Also das ist meine Antwort. Aber okay, darum geht es ja jetzt erst einmal nicht. Ich bedanke mich erst einmal ganz, ganz herzlich, Philipp und Ralf auch natürlich, für eure Einladung. Ich würde gerne so eine kleine Update geben. Es geht natürlich um die Weltmeisterschaft jetzt in Tokio, was auch eigentlich jetzt für mich exakt in 6 Tage ist und ja, was soll ich sagen, ne? Ich habe mich jetzt 3 Monate lang hier in Kenia, in Iten, auf 2500 Meter Höhe vorbereitet. Ich habe mich wirklich sehr, sehr gut davor vorbereitet und ich bin auch in Form, ne? Mal schauen. Ich meine, jeder hat es jetzt davor trainiert. Ich bin mal gespannt, das Wetter sollte leider sehr, sehr warm sein. Also das ist schon ungefähr 32 Grad. Und dann dazu kommt noch, die Luftfeuchtigkeit ist noch furchtbar. Aber okay. gegen die Natur kann man ja nicht kämpfen. Von daher ist es für uns alle, muss man einfach akzeptieren, mental stark sein und die Augen zu und dann durch. So ist es. Ich reise heute übrigens jetzt direkt von Nairobi nach Doha und dann von Doha geht es dann Richtung Tokio. Und ich freue mich, die deutsche Mannschaft auch zu treffen. Ich habe mit einigen per WhatsApp auch mal telefoniert und geschrieben. In manchen Orten regnet und in manchen ist es nicht warm, aber ja, ich freue mich richtig. Also, nochmal hier danke für eure Einladung und ich wünsche euch viel Spaß und hoffentlich, wir werden dann nach dem WM mal zusammen feiern. Kann man auch mit Schnaps und Uso, ne? Also, ach, übrigens, ich bin von 27. bis 29. in München beim Oktoberfest. Also wenn ihr da Lust und Bock habt, seid herzlich eingeladen. Wir haben schon gebucht, da sind wir schon ungefähr 6, 7 Leute und können wir auch natürlich einen Spaß haben. Also behalte diese Datum und ihr seid immer willkommen. Ich meine für dich auch, Philipp und Ralf. Er muss nicht immer so nur laufen. Er könnte man auch ein bisschen saufen, Mann. Wirklich, ne? Ist okay. Also, ciao, ciao.
So, jetzt weiß ich nicht so ganz genau, Benz, ob du nicht ein bisschen Angst kriegst, dass er jetzt schon ans Oktoberfest denkt.
Ja, also wir können nachher nochmal über die genaue terminliche Situation sprechen, aber der Tisch, den wir reserviert haben, hat noch ein, zwei Vakanzen. Dementsprechend hätten wir da noch Optionen. Aber ja, ich mache mir schon fast Sorgen und auch die Videos, die mir schon zugespielt wurden vom letzten Oktoberfest mit Ammann, waren hochamüsant. Also ich wage zu bezweifeln, dass wir die Mindestanzahl von, ich glaube, es sind 2 Maß pro Person in diesen 3 Stunden am Tisch auch wirklich als Marathonläufer trinken können. Also ich weiß, dass ich danach vielleicht schon den einen oder anderen Tanz auf dem Tisch gemacht habe.
Nein, also ich glaube, ich sag mal, in der Vergangenheit mir bei Ammann immer positiv auch aufgefallen ist, ist, dass bei aller Zerstreutheit, die ihn aber einfach als Charakter auch ausmacht, und das finde ich, glaube ich, gar nicht nur schlecht, weil ich glaube, er ist halt dadurch manchmal nicht so verkopft oder festgefahren wie manche andere Leute, die alles immer sehr, sehr akribisch für sich so machen müssen. Dann gibt es auch diese Typen, ist ja vollkommen klar, dass diese Lockerheit, da gibt es genügend, ach Gott, da könnte ich Anekdoten erzählen. Da gibt es im YouTube-Video von damals noch, die YouTube-Videos, die ich damals gemacht habe, hier Berliner Halbmarathon, 5 Minuten bevor in der Lobby die Abfahrt ist zu Startziel, klingelt das Telefon, Ammann fragt, hey, hast du noch Gels? So, dann ich so, also jetzt ist halt auch, also ich habe Gels, ich kann dir welche geben, aber was wäre denn, wenn, also jetzt wäre jetzt schlecht halt so, ne, wenn du sagst, du brauchst die unbedingt für dein Rennen so, dann wäre jetzt, also so eine gute Stunde vorm Start ist halt wirklich der denkbar schlechteste Zeitpunkt normalerweise, das jetzt noch zu organisieren. Aber das ist, glaube ich, ein Teil auch an Lockerheit, die ihn, glaube ich, als Athleten auszeichnet und gleichzeitig diese Balance, ne, also ich glaube, er kann auch jetzt in den Stichpunkte Oktoberfest ans Leben auch mal genießen, das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, er ist, glaube ich, so als Typ prädestiniert für sowas wie, ich bin lange in Kenia, weil das hilft mir auch, meine Routine, meine Disziplin hochzuhalten, weil ich mich bewusst in ein Umfeld begebe, wo es eben nur laufen, essen, schlafen und wieder von vorne gibt. So, das ist, glaube ich, das, was er dann für so eine Phase auch braucht. Natürlich auch, weil er sich auch Trainingspartner sucht, die auf seinem Niveau oder manche vielleicht auch besser sind. Das hilft natürlich auch, sich dann weiterzuentwickeln. Und ich glaube, da brauchst du aber dann zwischendurch auch immer wieder ein bisschen den Ausgleich nach so einem absoluten Highlight wie einer WM, wo du dann auch mal alle 5 gerade sein lässt und das genießt, bevor du dich dann wieder nach Kenia begibst, was für ihn sicherlich so eine Art zweite Heimat auch irgendwie geworden ist, wo er sich jetzt auch wohlfühlt, aber bei allem Wohlfühlen, ich habe mich da auch wohl gefühlt, es ist halt trotzdem, wenn du da 3 Monate bist, dann machst du ja nichts außer, wie gesagt, essen, schlafen, trainieren groß. Ich glaube, dann ist es auch ganz schön, wenn man dann hier zu Hause auch wieder ein paar andere Sachen machen kann.
Auf der anderen Seite hat man ja in diesen 3 Minuten auch gehört, dass er sich sofort sehr ernst halt auch mit dem Thema auseinandersetzt, ja, aber ohne es zu dramatisieren, ja, also mit Hitze, sondern sagt, ja, okay, es wird da warm werden, müssen wir uns darauf einstellen, ist für alle gleich, wir können es ja auch nicht ändern, das Wetter ist, wie das Wetter ist, deshalb let's go, ja, wie du gesagt hast, Benz, man muss dem entgegensehen und schauen, wie man sich verhält, wie man sich klug verhält, ja, und ich finde es eben auch sehr smart von dir, von euch, zu sagen, okay, wie sahen denn deine großen letzten Dinge aus? Und was kann man optimieren? Was kann man besser machen? Wie kann man Dinge antizipieren? Ja, wo geht vielleicht die Post ab? Was sind für Szenarien? Das ist ja auch von der Strecke her nicht ganz einfach. Es ist eine Herausforderung von den Temperaturen her. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Es soll ein Hauch besser werden, als es jetzt die nächsten Tage ist. Die nächsten Tage 35 Grad und fast Dauerregen. Dann soll es halt nicht mehr regnen, auf jeden Fall zu Beginn der Wettkämpfe, was ja schon mal ein Riesenvorteil ist. Und an dem Marathontag, also am Montag, kommen wir gleich nochmal zu, warum das Ding am Montag ist, soll es morgens 28 Grad haben. Das ist natürlich, Leute, wer schon mal von euch jetzt im Sommer länger gelaufen ist, das ist halt einfach ein Brett. Das wissen aber ja alle und deshalb auch, weil ich finde, dass es keinen klaren Favoriten gibt, bin ich sehr gespannt, was sich da taktisch tut. Und da muss man sicher den Kopf offen haben, ja, und sich einfach klug verhalten und smarte Moves machen. Und das wird es nachher ausmachen. Ne? Also denke ich, ja.
Ja, und du hast es jetzt auch gerade schon angesprochen. Also ich glaube, es ist dann häufig so das Detail, weil Amman zum Beispiel auch sagte, in den normalen Marathons, wie jetzt London und Co., nimmt er erst ab Kilometer 10 meistens seine erste Verpflegung auf, weil er einfach vom Start sich noch so gut verpflegt hat, dass er mehr oder weniger satt bei Kilometer 5 vorbeiläuft. Und da habe ich gesagt, gar keine Option. Jede einzelne Verpflegungsstation, die ist sogar fast jede 2 Kilometer, wird er sich verpflegen, einfach aufgrund dieser Hitze und der Feuchtigkeit und Co. Und ich glaube, dass das dann hinten raus, man hat es häufig ja eben genau bei solchen Wettkämpfen schon gesehen, dass das dann einfach kriegsentscheidend sein wird. Und vielleicht noch zur Strecke, auch die haben wir uns genauer angeschaut. Die finde ich sogar, gerade wenn man jetzt an Paris denkt, deutlich einfacher. Was ich interessant finde, habe ich jetzt noch nicht rausgefunden, warum sie es eigentlich machen, laufen sie, glaube ich, erstmal 2 Runden im Stadion. Also nicht direkt raus, sondern erstmal mit der gesamten Truppe ein bisschen über den Track und dann laufen sie raus. Dann gibt es so eine kleine Rampe bergab und dann gibt es zweimal eine Runde in der Stadt, die aber laut der Beschreibung sehr flach ist. Ich bin selber schon vor, ich glaube, es war vor 4 Jahren, den Tokio-Marathon gelaufen. Da sind zwar Passagen nicht identisch, aber dann doch vergleichbar. Da gibt es immer mal wieder eine kleine Brücke. Das heißt, so ein paar kleine Kicker gibt es, aber ansonsten ist die Flache extrem flach. Außer hinten raus Richtung Stadion, so Kilometer 38, 39, gibt es nochmal diesen kleinen Anstieg wieder zum Stadion hin und wo das dann wieder endet. Aber ansonsten ist die Strecke, wie ich finde, überschaubar, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Und dementsprechend wird das Klima eben entscheidend sein. Und ich glaube, es ist dann gerade für Läufer, die eben wie Amman eine sehr gute Grundausdauer mitbringen, aber eben nicht die absoluten Top-Zeiten, sprich keine 202 oder 203 schon gelaufen sind. Und dementsprechend, glaube ich, kann er sehr gute Chancen haben. Das muss sich ergeben, auch aufgrund der Dynamik. Und Wecker sind gestellt und ich glaube, ich habe schon alle Optionen durch überlegt, aber anders als nachts da schon eine Stunde vorher wach zu sein und sich das Ding quasi in allen möglichen Livestreams vorzubereiten, wird nicht anders gehen.
Also erstmal, Montagmorgen ist vielleicht hart für den einen oder anderen, aber für mich ist das jetzt die normale Routine, ne? Weil sonntagsabends schaue ich sowieso American Football, ja, Saison hat gerade wieder angefangen, total geile Spiele, schon super, ja, immer Austausch mit meinen Töchtern, die auch da on fire sind und dann geht um 1 Uhr ja schon der Marathon los. Ja, also das kann man ja easy schaffen. Philipp ist ja sowieso wach, kommt da gerade von irgendeinem späten Lauf wieder, ne, oder vom Schützenfest, keine Ahnung, was man so macht. Nee, aber 1 Uhr finde ich tatsächlich noch okay, weißt du, weil wenn so ein Ding hier bei uns jetzt um 3 Uhr nachts anfangen würde,
ja, das boah,
dann würdest du hart überlegen, was du machst, ne? Gut, das Problem ist, wenn du dann einmal dabei bist, dann gehst du nicht mehr weg, ne? Und dann ist es halt doch
da dran bleiben,
ne? Das ist ja auch klar. Aber ist so. In Deutschland ist der nächste Montag kein Feiertag, falls ihr kurz mal überlegt, nein, ist nicht so. In Japan aber ist es einer, Benz, du hast nachgeschaut und das ist ein ganz wichtiger Feiertag, das haben wir hier bei uns nicht so auf dem Schirm, weil der Grund für diesen Feiertag ist in Japan ein wesentlicher Faktor im gesellschaftlichen Zusammenleben, ja. Senioritätsprinzip wird da hochgehalten und lies nochmal vor, Benz, wie heißt der Tag genau?
Day for the Aged Community.
Ja, genau. Ne?
Day for the Age Community, ja. Okay.
Ja, das ist ja extrem wichtig, ja.
Die haben ja auch, was ich wirklich auch super finde, ich habe vor, ist auch mittlerweile schon über 10 Jahre her, meinen Master damals auch im Maschinenbau in Japan gemacht. Und die haben so, sind so Magneten, die man sich aufs Auto tun kann. Einerseits für junge Fahrer, sprich wenn man, ich glaube, U20 ist oder wenn man Ü65 ist. Das sind ganz anders farbige Symbole, aber dann weiß man eben, okay, man achtet einfach ein bisschen mehr auf den Verkehr jetzt, weil da eine Person vielleicht ist, die nicht mehr ganz die Reaktionszeit hat wie ein Mitte-30-Jähriger. Und das aber gar nicht mit negativer Bewertung, sondern einfach nur, dass alle Bescheid wissen. Und wie Ralf schon sagte, also die älteren Herrschaften werden da extrem gut angesehen und eben auch dementsprechend behandelt in der Community.
Ja, hat was. Ne? Und deshalb werde ich dann besonders, nein, nicht besonders behandelt, leider. Schade, weil es bei uns nicht so ist. Ne? Aber also ich freue mich schon total darauf. Ich freue mich auf Chris Linke, mit dem wir ja vor 2 Wochen gesprochen haben. Der beginnt ja das ganze Reigen am Sonntag, nee, Quatsch, am Samstagmorgen, ja, also jetzt gleich, ja, um 1 Uhr mit den 35 Kilometern, da freue ich mich total drauf. Johnny Hilbert ist auch dabei, der ja in sondern in Sapporo bei den Olympischen Spielen Silbermedaille gewonnen hat. Und die können da schon mal Rock'n'Roll machen. Und dann kommen die beiden Marathons am Sonntag und am Montagmorgen. Also da ist gleich mal Punk. Insgesamt mit nur in An- und Abführung 2 Startern natürlich ein relativ kleines Marathonfeld, was die Deutschen angeht. Über die Nominierungsgeschichten haben wir gesprochen, aber es gab ja tatsächlich auch Verzicht von deutschen Frauen auf den Marathon in Tokio. Es ist immer so ein bisschen so-so. Ja? Ihr habt euch entschieden, das zu machen, auch wenn ja klar ist, dass Amaya ja inzwischen in einer Klasse ist, wo er sehr, sehr viel Geld bei entsprechenden Straßenwettbewerben verdienen kann. Klammer auf, Klammer zu, das ist ja, dadurch ist ja die Tür für weitere Aktionen noch nicht geschlossen für den Rest des Winters, ja, das kommt ja noch dazu. Warum habt ihr trotzdem gesagt, okay, wir machen das?
Ich hatte vorhin Paris schon mehrfach erwähnt und du hast einfach bei Amman auch gemerkt, dass diese intrinsische Motivation da ist, für Deutschland ein sehr, sehr gutes Rennen zu machen. Und nachdem er ja schon bei Europameisterschaften sich gut platziert hat, war ihm einfach auch nochmal wichtig, auf Weltebene gerade gegen die ja, Jungs und Mädels, mit denen er auch täglich trainiert, einfach anzutreten. Und wir haben natürlich auch alle Optionen abgewogen, haben viele Gespräche eben auch geführt. Aber nachdem dann halt auch frühzeitig klar war, dass Amman nominiert wird, haben wir darüber gesprochen, ob es eine Option für ihn ist. Und das nächste richtig große Event wäre dann erst eben Los Angeles in 2028 gewesen. Und dann haben wir gesagt, dass das eigentlich jetzt der perfekte Moment ist, weil er einfach diese Unruhe, die er in positive Trainingsenergie umgesetzt hat durch Paris, einfach noch in sich hat. So, er hatte da einfach auch selber gesagt, er hat da so eine offene Rechnung auch zu begleichen. Und deswegen war es mir auch eben so wichtig, ihm zu sagen, trotzdem muss er eben versuchen, solange er kann, im Rennen ruhig zu bleiben, damit er eben nicht schon zu früh seine Energie nutzt und versuchen soll, die Gruppe irgendwie aufzusprengen. Und gleichzeitig hast du Amman halt eben angemerkt, dass er war jetzt 3 Monate am Stück in Kenia und das über den kompletten Sommer eigentlich. Er hat keine Vorbereitungswettkämpfe gemacht und obwohl, wie du sagtest, Ralf, man da sicherlich die ein oder andere Wettkampfmarke hätte verdienen können und ihm war es einfach wichtig, den Fokus Tokio und nichts anderes und danach sprechen wir über alles Weitere, was dann kommen kann. Er hat natürlich, das muss man auf der anderen Seite sagen, Gott sei Dank den Berlin-Halbmarathon gehabt. Wir waren gemeinsam schon in Barcelona Anfang des Jahres, wo er kein gutes Rennen hatte, wo er eine 61er-Zeit gelaufen ist. Und dann ist er Berlin gelaufen und das hat ihm einfach so viel Aufschwung auch gegeben, wo er sagte, okay, jetzt hat er eins seiner großen Ziele, der erste Deutsche unter einer Stunde im Halbmarathon, hat er erreicht. Und jetzt möchte er den nächsten Schritt machen und möchte eben sich international so gut platzieren, dass er eben zeigt, was in ihm steckt. Und ich glaube, nachdem er in London auch auf den letzten 2-3 Kilometer nicht so gelaufen ist, wie er es gehofft hat, hatte er eben gemerkt, okay, er will was zeigen und das aber mit einem anderen Setting auch nochmal. Und da haben wir aus seiner Energie heraus, die intrinsisch kam, einfach dieses Ziel formuliert und dann eben auch mit Alexander Fromm viel gesprochen, was ich sehr, sehr gut fand, weil er sich wirklich dann auch viel um die Athleten versucht mitzukümmern. Gerade nachdem Matthias als Bundestrainer ja auch sich immer sehr für die Athleten eingesetzt hat, versucht Alex da eben auch immer sehr auf die individuellen Voraussetzungen zu achten. Ammann ist bei der Bundeswehr, Ammann ist beim DLV immer wieder auch nominiert worden. Und dann haben wir natürlich auch überlegt, was wäre, wenn er absagen würde, weil er potenziell bei einem Berlin-Marathon an den Start geht oder bei einem anderen Herbstmarathon, der jetzt in dem Zeitraum gelegen hätte. Und dann haben wir halt einfach die Optionen zusammengesammelt und haben gleichzeitig eben versucht, alle wichtigen Partner auch mit einzubeziehen. Weil natürlich auch ein Ausrüster daran Interesse gehabt hätte, dass Ammann bei einem großen deutschen Marathon probiert, deutschen Rekord zu laufen. Aber auf der anderen Seite haben wir dann eben auch versucht, das klar zu kommunizieren, dass Ammann sich sehr gut platzieren möchte bei der Weltmeisterschaft. Und das wurde nachher, und das fand ich sehr, sehr schön, gerade durch diese offene Kommunikation von allen auch mitgetragen. Auch wenn sich der eine oder andere anders entschieden hätte. Aber das war nachher unterm Strich, was mir auch sehr wichtig war, Ammanns persönliche Entscheidung, das so zu machen. Und deswegen steht er da auch so hinter. Und umso mehr bin ich dann eben aufgeregt, weil ich weiß, dass es eben sein Ziel ist.
Ja, und wir dürfen ja auch den anderen deutschen Starter nicht ganz vergessen. Ja, Richard Ringer, bei ihm sind die Voraussetzungen, was die Ausrüsterfrage angeht, ein bisschen anders, weil er ist ja bei ASICS, also praktisch Heimat seines Ausrüsters. Spielt aber nur eine Rolle, weil Richard hat, glaube ich, auch Bock auf Meisterschaftsrennen. Ne? Also das ist schon auch so ein Punkt. Und er hat ja vielleicht sogar noch, was das Gesamtsetting angeht, ein bisschen mehr Erfahrung als Ammann. Also ich finde, es ist ein gutes Team, die beiden. Ne? Also die können sich da schon gegenseitig echt pushen. Ja? Weil wenn du jetzt, sag mal, angenommen, du bist alleine als einziger Starter bei so einem Marathon, ist auch irgendwie ein bisschen blöd. Ja, wenn du 6 oder 8 Leute sind, ist halt sehr viel Befassung vom Team und so weiter dafür. So sind es 2, die können sich darauf fokussieren. Und dann, also es freut mich, beide da zu sehen, muss ich echt sagen. Ja.
Also ich finde, bei Richard ist es noch so, der hat sich ja über all die Jahre, und er hat eine lange Karriere, weil er schon jung erfolgreich war und das dann über viele Jahre auch auf einem Top-Niveau halten konnte. Ich glaube, er hat sich schon auf jeden Fall einen Namen gemacht, dass er gerade was so Meisterschaftsrennen anbelangt, immer extrem offensichtlich auch akribisch vorbereitet ist. Physisch ist ja die eine Sache, aber auch taktisch ja in aller Regel Rennen sehr, sehr gut lesen oder zu seinem Vorteil gestalten kann. Hat er ja letztes Jahr in Paris auch gezeigt. Wir kennen auch das Ergebnis damals von München, von den Europameisterschaften. Also bin ich sehr, sehr gespannt, eben in der Konstellation auch, wie gesagt, dass sie als Duo dort sind, weil, soweit mir das bekannt ist, ich gehe mal von aus, da wird sich nichts geändert haben, die auch menschlich sehr gut harmonieren. Und bin sehr gespannt, ja, klar, irgendwie als jemand, der selber jetzt nicht auf dem Niveau aktiv war, aber jemand, der so in dieser Profisportwelt drin war, ist man immer ein bisschen hin und her gerissen zwischen total nachvollziehbar, dass manche Leute sich vielleicht auch anders entscheiden. Da gibt es genügend Gründe, warum man sich vielleicht auch gegen so einen Start entscheidet, Sponsoring, Interesse, schnelle Zeit oder was auch immer. Auf der anderen Seite, ich freue mich natürlich als Sportfan in allererster Linie, dass zumindest Ammannal und Richard jetzt bei der WM das deutsche Trikot tragen und da am Start sind. Schade, dass bei den Frauen gar niemand da ist. Wir haben oft über das goldene Marathon-Zeitalter hier auch im Podcast gesprochen. Das haben wir ja wirklich auch immer noch. Die Akteure und Akteurinnen gibt es ja alle noch so. Die sind ja alle irgendwie da. Dann trotzdem schade, dass man eben nicht in beiden Rennen sozusagen als Nation vertreten ist. Aber ja, ich glaube, es ist auch trotzdem, das darf man auch nicht ganz vergessen, ja, eine WM ist eine globale Meisterschaft. Trotzdem hat man ja, ist es ja jetzt auch nicht ungewöhnlich, dass so dieses Nach-Olympia-Jahr immer so ein bisschen abfällt, also oder wenn es vielleicht auch nur von der Spannung manchmal bei einzelnen Sportlerinnen und Sportlern so ist, weil man vielleicht für dieses große Ereignis da einfach viel möglich gemacht hat und Energie und alles Mögliche da reingegeben hat, dass man dann vielleicht auch sagt, aus anderen Gründen ist es für mich nicht das gleiche Highlight wie Paris und ich will vielleicht Geld verdienen, was auch vollkommen legitim ist in meinen Augen. Oder ich habe genau nochmal das Ziel ist, irgendwie eine schnelle Zeit zu laufen. Das ist alles nachvollziehbar. Trotzdem, wie gesagt, wenn man eine WM guckt und es ist niemand Deutsches am Start, bei den Männern ja, bei den Frauen jetzt nicht, ist ein bisschen schade.
Auf der anderen Seite gibt es bei einer WM natürlich auch Geld zu verdienen, da musst du aber sehr weit nach vorne laufen.
Das sage ich jetzt, also ich würde es dir, also in dem Fall jetzt unseren beiden hier deutschen Startern, würde ich natürlich wünschen, dass sie da auch dahin kommen, aber das natürlich, ich lasse mich gerne überraschen, aber das ist jetzt, glaube ich, nichts, womit du planen kannst. Damit kannst du ja, sicherlich weniger planen, als wenn du im Vorfeld einen guten Deal mit einem Marathonveranstalter
ja, ist ja klar. Auf der anderen Seite ist es was für die Visitenkarte, ne? Weil ja. Überleg mal, ja, Richard mit seinem EM-Titel, das wird ihn ja immer begleiten, ja. Nehmt Jan Fitschen mit seinem EM-Titel über 10.000, das ist das Ding, ja, was ihn halt auch nach seiner sportlichen Karriere immer getragen hat. Und das wird bei Richard ja auch so bleiben. Das ist ja gar keine Frage. Denn klar, hier in unserer Bubble, ja, wir jonglieren halt mit Zeiten und so weiter. Wer hat denn jetzt mal eben auswendig die exakte Zeit von Amas deutschem Meisterrekord, der ja inzwischen jetzt bei Samu Fitwi wieder ist, ja? Mal ganz kurz die Zeiten, weißt du? Da müssen wir ja alle schon nachdenken, wie genau die Sekundenzeiten hinten waren. Bei Europameister ist ganz einfach, ja? So ein Titel ist halt einfach. Den hast du immer irgendwie im Kopf, ja?
Und noch, aber auch, ja. Ralf, das liegt auch daran, dass die Jungs und Mädels zu gut geworden sind. Ja, so muss ich es leider auch sagen. Weißt du, früher, zu meiner Zeit, da gab es noch deutsche Rekorde, die standen 27 Jahre. Ja, weißt, das hast du ja irgendwann mal abgespeichert. Im Kopf. eigentlich ist es ja ganz geil, dass wir es gerade jetzt vielleicht nicht unbedingt parat haben. 204, was weiß ich, 57, 58 oder so. Geht schon los, ne? Genau, aber das ist ja echt das Geile, dass da wieder diese Bewegung drin ist so, und nicht mehr so, weißt du, wie früher. Also ja, aber auch auf der Bahnzeit haben wir ja öfters jetzt hier diesen ganzen Sommer, ne, 15 Meter Männer und so weiter und so fort, Hindernismänner. Das ist ja eigentlich sehr geil, dass man da vielleicht manchmal doch mal zweimal drüber nachdenken muss und nicht mehr alles so ganz zementiert ist, wie wir das von früher noch kannten. Ja, ja. So.
Auf der anderen Seite wollte ich noch mal einen Aspekt bei Richard. Vor 10 Jahren war der auch schon bei der WM, weil der auf der Bahnseite eben auch auf dem Niveau gelaufen ist und ist im Halbfinale gewesen über 5000 Meter, was übrigens auch also in seiner Bahnzeit eine seiner besten Platzierungen ever war, ein super Rennen. Und das war in Peking, bei sehr ähnlichen klimatischen Bedingungen. Ja, ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, es war zwar ein Abendlauf, aber es war auch wahnsinnig warm und sehr, sehr schwül. Also deshalb bin ich gespannt. Weißt du, das nimmst du ja auch im Kopf halt auch mit als Athlet, ja, dass du sagst, okay, ähnliche Bedingungen, bin ich schon mal gut unterwegs gewesen und so weiter und so weiter. Dass er sich akribisch natürlich auch auf die Bedingungen da jetzt vorbereitet hat, da müssen wir ja gar nicht diskutieren. Das ist ein super Profi, also der weiß schon, was er da macht, ja. Insofern freue ich mich da absolut total drauf. Und ja, wir wollen jetzt nicht rumspinnen, aber je weiter sie nach vorne kommen, umso mehr wird es uns natürlich freuen, ist ja klar.
Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass, was du auch gerade nochmal sagst, Ralf, dass Richard jemand ist, von dem Ammann sich auch, glaube ich, nochmal ein bisschen was vor Ort abguckt, im Sinne von akribische Vorbereitung.
Ja.
Und einen
keine Gels vergessen und so.
Genau.
Das wäre jetzt noch schlechter als bei einem Halbmarathon.
Also ist jetzt ja auch nicht so, dass ich meinem Kumpel, der nach Tokio reist, nicht auch noch eine kleine Tasche für Ammann mitgegeben hätte. Also da sind noch ein paar Notfall-Gels. ich habe Ammann dann auch gesagt, gerade diese Kombi, dass eben auch Alex nur für die beiden ja vor Ort dann da ist, hat einfach auch viele, viele Vorteile. Trotzdem soll es Ammann auch nicht unbedingt auf den Endspurt auf der Bahn nachher gegen Richard ankommen lassen. Das sind dann so die Finessen, wo wir natürlich dann einsteuern können. Aber ich glaube eben auch, dass die beiden sehr, sehr gut, sehr, sehr weit vorne sich platzieren können. Ich glaube auch gar nicht so weit auseinander. Und man sieht dann eben die Tagesform, wer sich dann vor dem anderen platziert, weil auch da nochmal viel Erfahrung mit reinspielt und das unglaublich wichtig ist. Und ich glaube, es hat auch was Gutes, dass die beiden so früh im Kalender oder im Zeitplan der WM dran sind, weil sie danach dann eben auch nochmal ein bisschen die anderen Wettkämpfe mitverfolgen können und dann sich da auch mit reingeben können. Denn auch wir haben darüber diskutiert, normalerweise reist Ammann gerne 2 Tage vorher an aus der Höhe. Jetzt haben wir ihn, jetzt ist er heute schon unterwegs und kommt eben morgen Abend schon in Japan an.
Also wir müssen nochmal eben zurückrechnen, ne? Ach so, genau. Wir zeichnen heute am Dienstag auf, ne? Also nicht, dass ihr denkt, er reist jetzt erst am Freitag hin, ne? Sondern am Dienstag, Mittwoch geht es erst kurzer Step und dann rüber Doha. Nach Tokio direkt, ne?
Genau, und damit ist er 1 oder 1,5 Tage eher drüben als sonst, aber mir war das eben auch wichtig, neben, ich sag jetzt mal noch ein bisschen terminlichen Aspekten, die damit reinspielten, ist es einfach auch, sich an diese hohe Luftfeuchtigkeit zu gewöhnen. Und ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut, also wie du sagtest, Ralf, es wird zwar ein bisschen besser, trotzdem hat man morgens gefühlte 30 Grad bei 85% Luftfeuchtigkeit. Und das ist dann halt einfach auch wirklich so ein Thema, okay, diese 1 bis 2 vielleicht Prozent, die eben durch einen Tag oder zwei dann durch den Höheneffekt vielleicht wieder negiert werden können, spielt dann wiederum einem in die Karten, wenn man sich dort dann viel draußen aufhält, auch was Jetlag und Co. angeht, dass man da eben sich besser darauf vorbereiten kann. Und die Liste mit Aufgaben wie Trinken und Co., die habe ich ihm schon lange rübergeschickt, aber das sind halt dann die Sachen, die auch ein Richard sehr, sehr sicher sehr gut vorbereiten wird, weil er eben auch auf seine Erfahrung zurückgreifen kann. Und das ist schon, das wird gut.
Hitzetraining ist nochmal so ein Punkt. Habt ihr gemacht? Wie gemacht? Nicht gemacht? Weil Kenia
Geht in Kenia, glaube ich,
denken ja
nicht.
immer viele, jo, mache ich in Kenia, aber so ist es ja in der Regel nicht, weil gelaufen wird morgens, wenn es vergleichsweise kühler ist.
Ist ja jetzt momentan die kühle Jahreszeit, das heißt, das, glaube ich, ist eher schwierig bis nicht machbar.
Aber ich glaube, ich habe doch Menschen in Anzügen laufen sehen, ne?
Genau, und auch Amman
Ja.
ist immer wieder häufiger mit langen und Regenjacken und Co. gesichtet worden, genau aus dem Grund. Wir haben aber bewusst es auch nicht bei intensiven Einheiten gemacht, weil einfach die Trainingsbelastung mit seinen Umfängen, mit seiner Qualität nicht auch noch zusätzlich zur Höhe da nochmal ein Reiz gesetzt werden sollte. Mir war es wichtiger, dass er konstant und konsistent durch das Training kommt, die 3 Monate. Und er hat jetzt wirklich, also 200 Wochenkilometer plus minus, sogar teilweise drüber, regelmäßig mit viel Qualität machen können. Und wenn wir dann noch, also neben diesen lockeren Läufen mit erhöhter Thermoregulation, wo wir dann eben gesagt haben, komm, geh mal morgens dann eben auch mit langer Hose und noch einer zusätzlichen Schicht oder zweien laufen, haben wir jetzt auch nicht allzu viel mehr gemacht. Und ich glaube, dass das nochmal ein guter Punkt war, auch für ihn, dass er merkt, okay, wenn er deutlich mehr schwitzt, ist es gut so, aber ich glaube, wenn wir dann noch den Reiz gesetzt hätten, in der Höhe wäre es schwierig geworden. Das hätte man potenziell in St. Moritz oder auch eben auf Sea Level besser machen können, was das Thema angeht, aber Amman wollte eben auf sein vertrautes Umfeld zurückgreifen und da haben wir gemeinsam eben überlegt, ob wir da was umwerfen wollen, aber ich wollte jetzt gerade eben nicht. Nachdem sich dann doch ja ein bisschen was bei ihm umgestellt hat, neuer Ausrüster, neuer Verein und Co., dass wir dann eben auch noch irgendwie sein zweites Zuhause da in Frage stellen. Und deswegen haben wir hitzetrainingsmäßig eher weniger gemacht, auch wenn er sich dieser Vorteile bewusst war und hat auch immer drüber nachgedacht. Aber wenn er halt platt ist vom Training, dann noch irgendwie einen Hitzereiz draufzusetzen, ist dann einfach auch das Risiko zu groß an der Stelle.
Ja, Philipp, das hast du ja auch erlebt. Höhentraining ist halt eine dünne Linie, ne?
Ja, das ist halt so ein bisschen so ein, es ist ein Trade-off, den du halt jeder für sich entscheiden muss. Wovon versprichst du dir mehr oder was denkst du, wie schätzt du dich als Typ ein? Tust du dich eher leicht? Auch die Leute gibt es, nein, wir brauchen jetzt nicht drüber reden. Hitze und vor allem auch Luftfeuchtigkeit ist immer leistungsmindernd, vor allem bei Langzeitausdauergeschichten. Trotzdem gibt es natürlich Typen, die damit genetisch, veranlagungstechnisch ein bisschen besser zurechtkommen als andere. Gleichzeitig ist es so, neben den, wie gesagt, mentalen Aspekten und also du bist gerne in deiner Trainingsgruppe und weißt, dass es gut für dich funktioniert, dann ist das natürlich ein Vorteil, das auch so zu machen. Höheneffekt ist ja nun mal auch messbar und dass das was bringen kann, ist ja auch bekannt. Ja, wenn du dich dann aber dazu entscheidest zu sagen, nein, ich möchte versuchen, diesen Hitzeaspekt mehr oder Hitzeadaption mehr Raum zu geben, dann wird das mit Höhe nicht klappen. Also mir fallen jetzt wenig, ich überlege gerade Beispiele ein, wo das sich wirklich gut machen lässt. Also St. Moritz ist ja am Ende auch dann nur ein Ding. Also so haben wir es auch damals 2018 gemacht in Vorbereitung auf die Heimeuropameisterschaften, dass man ausgewählte Einheiten halt unten in Italien gemacht hat. Da bist du aber nicht jeden Tag, ne? Also selbst Sestriere, damals Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio, Julian Wanders und Sondre und so, die sind dann mal für einzelne wichtige Einheiten nach Turin runtergefahren. Trotzdem war der Rest des Trainingslagers oben. Meistens musst du dich dann eher entscheiden, so hat es ja, glaube ich, aus der Ferne, Richard, korrigiere uns, wenn ich jetzt hier Quatsch erzähle, aber so aus der Ferne, wie ich es wahrgenommen habe, Richard war eine Phase seine Marathonvorbereitung in der Höhe in St. Moritz und hat dann im Anschluss aber eine Episode eingebaut, wo er, glaube ich, in Italien, ich glaube, in Viareggio war, was ja more or less, glaube ich, Sea-Level ist,
Ja, das ist
um sich
total
dann auch
Sea-Level, das
richtig,
ist wunderschön.
Am Meer,
Das ist
glaube ich,
am
ja
Meer,
direkt,
ja.
genau.
Aber dahinter übrigens ein fantastischer Pinienwald.
Genau,
Ja,
genau.
ganz
Also auch
toll.
als Trainingsdestination ja durchaus bekannt. Und sich das offensichtlich als zweiten Teil seiner Vorbereitung eben eingebaut hat. So wahrscheinlich eher einen umfangsorientierten Block in der Höhe und danach aber auch einen Abschnitt, wo dann wahrscheinlich eben ja, dieses Thema Hitze noch vorbereitet werden soll. Aber das ist, da gibt es, glaube ich, keine goldene Regel so. Das muss so und so gemacht werden. Das hängt an so vielen individuellen Gegebenheiten und Präferenzen ab, wo ich glaube, jeder einen Weg für sich halt finden muss, wie womit man sich wohlfühlt oder auch dann auch mit einem guten Gefühl und Selbstbewusst zum Wettkampf zu fahren.
Ja, Jungs, dann freuen wir uns schon irrsinnig auf die Weltmeisterschaften, die ja jetzt bald losgehen. Diese Woche gab es aber auch noch ein hartes Thema und bitteres Thema für die Leichtathletik, aber ich glaube, es ist nicht spezifisch Leichtathletik, sondern es ist tatsächlich leider ein Thema, was in vielen Sportarten leider ein Punkt ist. Ging um die Recherchen der Kollegen vom ZDF, von Frontal. Und der Doku dazu, ihr seid ja beide schon tief in diesen Diskussionen drin gewesen mit euren jeweiligen Umfeldern. Viele Leute, die sich melden, viele Leute, die sonst nichts mit Leichtathletik zu tun haben. Was macht das mit euch, die ganze Diskussion? Wir müssen ja leider auch sagen, es ist ja nicht so, dass uns das jetzt alles furchtbar überrascht hätte. Das ist ja leider auch nicht so, ne?
Nee, das stimmt. Und ich hatte deswegen auch direkt eine Story bei Instagram abgesetzt, eben um eben gemeinsam auch dieses Thema immer wieder anzustoßen gegen sexualisierte Gewalt. Und ich glaube, dass gerade ich als Trainer, der ja genau in so einer Rolle ist, wo er potenziell, ich sage jetzt mal, in der Hierarchie über jungen Athletinnen steht, dass man da eben auch es immer wieder mitbekommt. Ich fand ein Zitat in der Doku ziemlich gut. Mein Trainer ist ein Arschloch, aber er ist ein guter Trainer. So, und das ist eben genau sowas, wo man, glaube ich, in der heutigen Zeit immer mehr auch genau hinschauen muss. Es gab ja verschiedenste andere Fälle auch, ob es jetzt in Amerika war, beim Oregon Project oder, wo man das mitbekommen hat, wie dieser Machtmissbrauch genutzt werden kann. Und jetzt in der Doku war es ja speziell eben auch auf dieses Thema, ja, Sexualisierung, generell übergriffig werden, bis hin ja auch wirklich zu Vergewaltigungen oder eben diese, also es war, man merkt es mir vielleicht auch ein bisschen an, ich war auch sprachlos, wie hemmungslos da eben auch Chatverläufe gemacht werden und das eben aus dieser Position heraus und auf der anderen Seite, wie machtlos auch die Verbände und Vereine dann dastehen. Natürlich gibt es auch da wieder Fälle, wo man sagt, okay, denen waren vielleicht nicht andere Möglichkeiten gegeben, aber andererseits denkt man eben auch, okay, wir lernen es in der Trainerausbildung, für den Fall, dass etwas sein könnte, gibt es Institutionen und Personen, wo man sich eben melden kann und dann kommt es nicht direkt zu einer Anzeige, sondern es kommt eben direkt zu einer Fallklärung, die aber eben das ganze Thema aufwickeln soll. Und dann habe ich mich im Nachhinein auch gefragt, okay, stimmt, aber erstmal passiert nichts. Und das ist ja auch eben in der Doku ziemlich gut rübergekommen, dass eben viel Zeit auch manchmal verstreicht, bis dann nachher sich immer weiter auch dann solche Sachen verdichten. Und es ist extrem, extrem traurig zu sehen, dass dann eben Personen teilweise Jahre noch im Amt sind und sogar dann sogar noch Ansprechpartner für Jugendliche sein sollen. Und auch wenn es nur Erwachsene sind, da brauche ich mir nichts vormachen. Meine Trainingsgruppe in Hamburg ist fast nur erwachsen. Das würde ich genauso einstufen, ob ich jetzt mit jungen Athletinnen spreche oder mit jungen Frauen. Es macht keinen Unterschied in dem Moment, wo sich ein Trainer seiner Macht oder das ausnutzt, ist er kein bisschen besser als ein Epstein, der es ausgenutzt hat, dass er Produzent war und Schauspielerinnen gezwungen hat, Dinge zu tun. Und deswegen ist es gut auf der einen Seite, dass solche Dokumentationen veröffentlicht werden. Und auf der anderen Seite natürlich schadet es auch dem Image von so einem körperbetonten Sport wie der Leichtathletik. Aber nur so können Augen geöffnet werden und auch Herangehensweisen hinterfragt werden.
Ja, vielleicht mal aus der anderen Perspektive. Ich bin ja verantwortlich für einen Leistungssport in einem Schwimmverein. Auch da gibt es diese Problematiken, weil das leider ja in allen Sportarten, wo es zu diesen Abhängigkeitsverhältnissen oder sagen wir mal Beziehungsverhältnissen kommt, dass man eben sehr eng mit Menschen zusammenarbeitet. Ja? Da besteht halt so eine Gefahr. Und wir sind da in der besseren Situation, dass wir durch die Sporthochschule da einen entsprechenden Wissenshintergrund haben, aber auch einen Landesverband haben, der sich dem Thema schon relativ lange angenommen hat. Wir selber haben halt als Verein natürlich auch so eine Safe Sport Seite. Wir haben entsprechende Ansprechpersonen und so weiter. Aber das Wichtigste ist, dass man ein Klima schafft im Verein zwischen den Trainern, zwischen Athletinnen und Athleten und den jeweiligen Trainern und sämtlichen anderen Bezugspersonen im Verein, dass der Weg viel kürzer ist, wenn so eine Problematik auftauchen sollte, dass viel schneller darüber gesprochen wird. Weil die Problematik, Benz, du hast das auch angesprochen, ist, dass gerade junge Menschen oft nicht wissen, wo die Reise dann hingehen soll. Mit wem soll ich darüber sprechen? Das sind sehr persönliche, sehr im wahrsten Sinne intime Fragen, die da geklärt werden müssen. Wer ist meine Vertrauensperson? Ja, und wir versuchen, dass das eben nicht nur eine offizielle Stelle ist. Ja, das gibt es ja auch alles bei den jeweiligen Sportarten, bei den Landesverbänden, natürlich auch beim DOSB. Es gibt Safe Sport, das ist die übergeordnete Institution, eine unabhängige übergeordnete Institution, die in der Ampelregierung institutionalisiert wurde als Ansprechpartner. Aber da sind wir ja schon bei Fällen. Ja, das ist halt ein relativ großer Schritt dahin. Und ich glaube, das Bewusstsein muss in den kleinen Strukturen, in den Trainingsgruppen, in den Vereinen geschaffen werden, weil da sind ja genau diese Problemlagen, die dann entstehen können. Ja, dass man nicht erst sagt, ja, aber wir müssen eine Anzeige haben. Ja, dann können wir erst handeln. Ja, und wir brauchen Beweise und so, damit wir handeln können. Ja, das ist zu weit. Das ist viel zu weit. Ja, weil dann dauert es, wie wir ja leider eben auch in der Doku erlebt haben, aber ja eben auch aus eigenen Erfahrungen und Beobachtungen gesehen haben, viel zu lange, bis da tatsächlich Konsequenzen gezogen werden. Und nochmal als einen Hinweis: Es ist nicht so einfach, tatsächlich arbeitsrechtliche Maßnahmen dann durchgesetzt zu bekommen, wenn es nicht klare Aussagen, Belege und dergleichen gibt. Deshalb am besten darf es gar nicht erst in so einer Situation kommen. Und ich glaube, das kann man nur machen, wenn man eine offene Kommunikation anregt. Ja, wie wir das aufgesetzt haben, habe ich mal in einem kleinen Podcast mit den beiden verantwortlichen Ansprechpersonen bei mir im Verein zusammengestellt. Das kann ich mal in die Shownotes reinstellen, dann könnt ihr da mal zuhören. Wer sich vielleicht auch von Vereinsseite dafür interessiert, wie man sowas aufsetzen kann. Wir sind sicher nicht jetzt hier das goldene, leuchtende Beispiel, aber wir haben mal versucht zu skizzieren, wie die Reise zu einer offenen Kommunikation in einem Verein funktionieren kann. Ja, nicht einfach, ne? Zumal da ja auch
Nee.
Leute aus der Laufszene dabei waren. Ja, die Namen sind ja alle nicht kenntlich gemacht worden, eben genau halt auch aus Datenschutzgründen und weil einige Verfahren noch laufen etc. Aber wir wissen leider, worum es geht
Wer
und
das
wohin die
ist.
Reise da
Ja.
geht, ja.
Ja. Das macht's bedingt besser. Also natürlich kriegt man ja dann irgendwann Gerüchte mit, wenn sowas sich irgendwie entwickelt, aber bei manchen Dingen rechnet man gar nicht mehr damit, dass es dann irgendwie doch noch verfolgt wird. Bei manchen, Beispiel Niedersachsen, gibt es ja jetzt wohl ein Verfahren, was per se ja erstmal gut ist, dass es versucht wird, das eben auch strafrechtlich zu verfolgen und zu ahnden. Aber am Ende ist es ja so, du hast es ja auch gesagt, Ralf, man muss ja eigentlich versuchen, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass es bestenfalls überhaupt nicht so weit kommt. Weil wir natürlich, oder wir wissen ja auch oft, wie gesagt, sind natürlich Opfer minderjährig und die Verflechtung oder die Beziehung zu, das ist eine wichtige Bezugsperson, ne? Jugendtrainer oder wegen mir auch Trainerinnen, kann es ja auch da geben, häufiger leider Trainer, aber trotzdem ist das ja meistens ein sehr persönliches, enges Verhältnis, was es ja dann, da ist ja vielleicht sind diese Schritte ja auch fließend, ne? Also das ist ja nicht. Gibt es vielleicht auch, gibt es alles, aber trotzdem ist es ja erstmal für die jungen Menschen ja, glaube ich, auch erstmal schwer, damit umzugehen, das irgendwie einzuordnen. Ab wann ist es denn jetzt, fühlt sich das denn jetzt nicht mehr gut und falsch an? Und ja, das ist echt schwierig. Ich erinnere mich gerade, mir fällt der Name nur nicht ein, aber ich fand das damals auch so verstörend. Das kam auf Netflix, glaube ich, damals die Doku über den Turnverband in den USA.
Simon Biles, ja, war das, klar. Ja,
Genau,
aber
genau.
da waren ja echt viele Fälle.
Larry Wiesen, der Arzt
Ja,
hieß
genau,
doch
es war ein Arzt, der da
Larry.
hinter war,
Ja,
ja.
ich glaube, ja. Das war auch echt verstörend, auch zu sehen, wie lange
Ja.
das offensichtlich ja ging, teilweise durch, ich sage jetzt mal, Wegschauen von Leuten in dem System drin, teilweise aber auch natürlich, weil dann vielleicht die Betroffenen das nicht öffentlich machen wollten oder nicht konnten. Und was das für Kreise dann auch über Jahre ziehen kann, ist echt unglaublich. Deswegen, ja, wir werden auf jeden Fall die ZDF-Frontal-Doku auch mal in den Shownotes verlinken. Falls ihr sie noch nicht gesehen habt oder es anschauen möchtet, findet ihr das bei uns.
Also, was ich noch sagen möchte, ist, der hieß Larry Nassar,
Larry Nassar, ja.
Beschuldigte da. Da ging es halt um
Verbandsarzt war der, glaube
massiven
ich, oder so.
sexuellen Missbrauch, genau. Was ich noch sagen wollte, mir hat tatsächlich auch das Positivbeispiel aus dieser Doku gut gefallen, dass da eben Georg Manke-Reimers und Jessica Bianca Vessoli, die ja auch nicht nur eine Dem ist, die sich ja da sehr offen geäußert hat, bei der Weltmeisterschaft ist. Das fand ich halt stark, dass man eben auch zeigt, wie es denn gehen kann. Ja, und da war das ja auch, also Respekt, Augenhöhe sind ja so Stichworte gewesen, aber eben auch offene Kommunikation. Ja, also wenn ich zum Beispiel, das haben die, fand ich da gut geschildert, ja, wenn ich als Trainer etwas zeigen oder haptisch deutlich machen möchte, zu fragen, ja, kann ich kurz dahin fassen, ja, kann ich dir das Bein halten, kann ich den Arm, ja, einfach zu fragen. Ja, und dann hat man eben als Mensch die Option, ja oder nein zu sagen. Wir reden natürlich jetzt da von einer erwachsenen Athletin und von einem sehr erfahrenen Trainer und nicht von Jugendlichen, wo das halt nochmal schwieriger ist, weil die in Positionen sind, wo sie in den Sport reinkommen, wo sie in Gruppen reinkommen, wo sie natürlich auch den Trainer halt als was Wichtiges in ihren Entwicklungsschritten erleben. Ja, insofern ist es halt extrem wichtig, dass natürlich in den Ausbildungen halt auch was gemacht wird. Und ich bin sehr gespannt, Benz, wie du die Erlebnisse und die nächsten Tage aus Leeds dann verarbeitest und uns mitteilst, wo die Reise dahin geht. Ja.
Das werde ich sehr gerne tun. Und, ich finde, zu der Doku, Ralf, du hast es gut geschrieben, immer wieder ansprechen, was man tut, ist super. Und da gibt es dann auch kein Tabuthema mehr, wenn es um das Ansteuern des Gesäßes geht. Bei einer Kraftübung, dann kann man es ansprechen. Und es gibt immer die Option, dann auch Nein zu akzeptieren. Und dementsprechend finde ich es gut, wenn man solche wichtigen Themen immer wieder auch anspricht und gleichzeitig sich auch dessen bewusst macht, weil ich glaube, das ist das Häufigste, was passiert, dass im Nachgang dann auch immer realisiert wird, ey, ich habe da aber was gesehen. Was war denn da los? Und dann, ja, so, er hat mich gefragt, ob er es darf. Ich habe gesagt, ja, ist in Ordnung, weil ist halt wichtig für die Ausführung. Und dementsprechend glaube ich, das nochmal so auch als abschließender Satz von mir dazu. Ja, und ich werde berichten. Genau, wir können uns ja dann wieder in gewisser Zeit treffen, vielleicht in einem Jahr dann wieder mit neuen Themen, wenn das Studium hier in Leeds auch vorbei ist. Ich aber auch wahrscheinlich nur diese eine Woche jetzt hier bin und nächstes Jahr eine Woche, den Rest mache ich dann doch aus Hamburg heraus oder aus Hannover und dementsprechend dann doch auch wieder alltagsvertraulich.
Ich habe eigentlich verstanden, dass wir einen Termin beim Oktoberfest haben.
Ich bin am besagten Wochenende nicht ganz, also Regensburg sowieso nah an München, aber ich bin aber tatsächlich, ich bin gebunden, ich werde im Schloss Elmau sein, weil ich habe ein Laufcamp an dem Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag.
Das ist abends vorbei.
Also Philipp, aber jetzt musst du aufpassen. Jetzt musst du aufpassen, weil auch da habe ich natürlich wieder gewisse Kontakte. Der besagte Freund von mir, der jetzt nach Tokio reist, ist auch in dem Camp in Elmau. Und der hatte schon mit Tom gesprochen, ob wir das nicht irgendwie verbinden können, dass Amal und ich dann bei euch noch vorbeikommen. Er hat mich genau eben nach diesem Termin gefragt, wo wir auf dem Oktoberfest. Und da habe ich gesagt, das wird natürlich da ein bisschen schwierig, aber vielleicht kommst du ja sonst an dem besagten Sonntag, Nachmittag noch rum und schließt sich unsere Aktivität an, was auch immer wir dann nach
das auch noch zwei, drei Mal tun werden.
Aktivität ja, klingt sehr dubios, aber gut für mich. Ja, super, ihr beiden. Also erstmal herzlichen Dank, Benz. Wissen wir sehr zu schätzen. Wir hatten ja schon ein paar Wochen im Voraus geplant. Ja, ihr Lieben, wir haben ein paar Wochen im Voraus geplant.
Schwer vorstellbar bei uns.
Genau, aber erstens total spannend und super cool, dass du dir Zeit genommen hast. Ich drücke dir und euch total die Daumen, freue mich super auf das Rennen und bin wahnsinnig gespannt. Ja.
Wirst du denn irgendwie kommentieren, was die Weltmeisterschaft angeht? Weißt du das schon?
Ich weiß ziemlich genau, was ich mache. Ja, den Marathon leider nicht.
Ah, okay. Und Philipp?
Ich werde in Bezug auf die WM keinen Einsatz haben. Ich werde nächste Woche für RTL beim Marathon im Einsatz sein, aber also beim Berlin-Marathon.
Der ist auch, das zwei ist auch Wochen, nicht so schlecht. Also, da sprechen wir nächste Woche nochmal detailliert drüber, ja? Nee, das ist Sonntag.
Nee,
Sonntag
nächste Woche. Woche. Ja, genau. Ich bin so verwundert, dass wir heute so früh aufnehmen in der Woche, dass man da gedanklich irgendwie denkt, ist das jetzt nächste Woche oder ist das übernächste Woche? Nee, nächste Woche ist das tatsächlich. Genau, aber davor werden wir natürlich dann schon mal Leichtathletik verfolgen. Und klar, Marathon hat natürlich einen besonderen Stellenwert bei mir.
Und du wirst wahrscheinlich mit René Hieben zusammen kommentieren bei RTL?
Mit René zusammenarbeiten, yes. Kommentieren weiß ich gar nicht, mit wem er kommentiert. Ich werde, ich hatte Anfang des Jahres bei RTL ein Casting auch. Ich werde vor der Kamera wahrscheinlich an der Strecke irgendwo sein und versuchen, Stimmen einzufangen. Wahrscheinlich von der Promi-Staffel und vielleicht von auch dem einen oder anderen Prominenten einzustarten.
Sonst unterhalte ich mit René doch nochmal über das Oktoberfest, weil vielleicht hat er auch seine Finger mit im Spiel gehabt.
Ah, ist er auch okay? Ist er einer der Initiatoren? Ah, ich verstehe, ich verstehe. Sehr cool.
Sofort habe ich offiziell ein bisschen Angst vor dem Termin, aber gut, das sehen wir dann. Jungs, Pleasure, ja. Wir freuen uns auf die nächsten Tage, Wochen und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder, dann mitten aus der Leichtathletik-WM. Ich aus dem Kölner Keller und ihr, wo ihr am besten laufen könnt. Bis dann. Tschö. Schöne Woche.
Macht's gut, ihr Lieben. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.